Ein Warnhinweis. Die folgende Sendung ist für Zuhörer unter uns, also unter aller Sau, also was ich meine, die folgende Sendung ist für Zuhörer unter der Gürtellinie extremst geeignet. Schönen Gruß an die Podcast-Gewerkschaft. Und ab.
Also ich mache das ja relativ häufig, dass ich versuche, Leute zu irritieren durch nicht angemessenes Verhalten ihrer Person oder ihrem Berufsumfeld gegenüber. Und manchmal denke ich, du, es gibt Menschen, die sind ehrlich so scheiße. Die sind echt so kacke.
Und wen meinst du jetzt?
Da gibt es den einen oder anderen. Die, also so.
Und da lässt Dinge. Du dich dann auch nicht eines Besseren belehren?
Naja, gut, ich weiß auch, dass hier jeder, ihr macht hier einen großartigen Job. Muss man wirklich mal sagen. Und ich finde, mit so wenig Folgen haben wir uns ganz gut zusammen, Baldover. Ich finde dich auch sowas wie unterhaltsam. Ich finde die Gästeauswahl immer brillant. Aber am Ende des Tages, das Gesamtkunstwerk-Podcast Fiete Gastro ist schon bemerkenswert.
Boah, ich sag dir was, die Leute nehmen es wirklich gut an. Ich habe heute den halben Tag damit verbracht, E-Mails zu beantworten. Ich habe einen Fehler gemacht, habe einen Instagram-Post gemacht. Mhm. Ein Bild von der Bollo aus dem Deli, Bollerei Deli. Mhm. Und habe geschrieben, wer das Rezept haben will, schreibt bitte eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse. Kennst du unsere E-Mail-Adresse? nachschlag@fiete-gastro.de. Mhm.
Ey. Und?
Oh, es hört überhaupt nicht auf.
Ist geil.
Boah.
Ist gut.
Und, aber ich hab richtig Marketing betrieben.
Heißt was?
Ich habe gesagt, klar, habe aber nicht das Rezept kopiert geschickt, sondern... Ich habe den Link zur Bulette geschickt.
Das ist smart. Mhm. Das ist sehr. Aber generell, deine ganze Arbeit rund um diesen Podcast ist preiswürdig, glaube ich.
Oh, danke.
Also ist jetzt nicht so, dass ich dem unbedingt folge, aufgrund von bekannten Nichtfertigkeiten. In meinem intellektuellen Zugang zu dem Feld neue Medien.
Ja.
Aber, weil du sagst immer, hier, guck mal das an und schau dir mal den Kommentaren und ich finde nichts. Wo finde ich denn das?
Ach, echt nicht?
Nee.
Ach komm, da musst
du
dann...
Also wenn du mir das nicht schickst, finde ich es nicht.
Ach so, ja, nee, du musst dir Instagram installieren auf deinem Handy.
Hab ich.
Dann, und da gibst du oben in der Suchmaske dann Fiete Gastro ein.
Und dann?
Und dann kommst du auf die Seite und dann sind dann jede Menge Bilder und dann klickst du auf das Bild und dann kannst du dir alle Kommentare angucken, alle Menschen, die es geliked haben. Kannst auch gucken, ob das Freunde sind von dir, die das liken.
Ganze. Ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Freunde hören das nicht.
Und die schreiben viele Sachen drunter. Ich habe hier unter anderem mal einen Leserbrief ausgedruckt. Bist du bei mir?
Ja, fast.
Hey, wenn ich eine Frage an den Tim für euren Podcast habe, wohin kann ich die schicken? Mann, Spare, hierher natürlich, er heißt Spare. Und die Frage ist, jetzt kommt's. Hm. Welches einfache, dick geschrieben, aber sehr noch dicker geschrieben, beeindruckende Gericht kann ich meiner Herzensdame beim ersten oder beim zweiten Date kochen, um ihr zu suggerieren, dass ich kochen kann, kulinarisch aufgeschlossen bin und das Allerwichtigste, deutlich hübscher bin als Tim. Solltet ihr die Frage tatsächlich in eurem Podcast diskutieren, dann werde ich dieses Gericht bei jedem Date kochen und mich immer auf die persönliche Empfehlung, Alter, rudert diese Pussy zurück, und mich immer auf die persönliche Empfehlung vom großen Tim Meltzer beziehen. Mhm. PS, euer Podcast ist cool, ich freue mich auf die nächste Folge.
Also schon ein geiler Assi, ne? Wenn du überlegst, irgendwie, dass also bei jedem Date vor allen Dingen, das heißt, egal bei welchem Date, so ist, heißt das Ding, wenn er sie geknackt hat, dann ist auch gleich, dann wird es abgelegt Haken wie ein dran. Abgekauter Apfel. So, und dann geht man wieder doch in die neue Boutique und sucht sich die nächste. Also das ist schon echt ein, kann man so machen. Ich bin da nicht so ein Typ für. Ich bin relativ langlebiger Mensch.
Aber gibt es ein Gericht, wo du sagen würdest,
jetzt nein, es ist eine der dümmsten Fragen, die mir regelmäßig bei Interviews gestellt werden. Was soll ich kochen auf dem ersten Date, damit es mir garantiert gelingt, das Mädchen oder den Kerl in die Kiste zu kriegen? Hm. Und da kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, der starke Einfluss und Einsatz von Alkohol hilft dir nun wieder mal, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Und das ist politisch absolut inkorrekt, könnte man auch auf K.O.-Tropfen zurückgreifen. ansonsten gibt es kein Gericht dieser Welt, wo ein Mann oder eine Frau freiwillig den Schlüpper für lassen würde. Was aber eben das Schöne dahinter ist, sich Mühe geben, also praktisch die Atmosphäre zu kreieren, die eventuell darauf hinauslaufen könnte, dass Menschen ohne Kleider ihre Leiber aneinander reiben und vielleicht zu dem Wesentlichen vordringen können, was der Wunsch dahinter ist. Wenn du gar nicht kochen kannst, mach Armbrot. Wirklich, schon oft gesagt, einfach Geh irgendwie zum Feinkostladen, kauf schönes Brot, gute Butter, ein bisschen auf, deck den Tisch liebevoll, schneide die Gürkchen fertig, nimm schöne knackige Radieschen, koch einen Tee, stell einen Wein kalt oder warm, je nachdem, was man lieber mag, vielleicht ein Bierchen, irgendwie so, mach das Ganze schön, zwei Kerzen, sorg dafür, dass du gute Musik hast im Hintergrund, dass man nicht alle 20 Minuten aufstehen muss und die Playlist ändern, und führ ein gutes Gespräch, weil wenn du gestresst bist beim Kochen irgendwie, dann sitzt da jemand daneben und weiß nichts mit sich anzufangen, und Abendbrot kannst du alles vorbereitet haben, verzeiht auch mal die eine oder andere Wartominute, es könnte ja auch gut laufen, das heißt, man fällt direkt übereinander her, sobald die Tür auf ist, dann brennt nichts an, es wird nichts kalt, das bleibt einfach nur stehen, und dann kann man nach Stunde 20 oder so immer noch den Hochgenuss der kulinarischen Genüsse auf sich einfließen lassen.
Wenn die Nudel dann nicht mehr al dente ist.
Wenn die Nudel nicht mehr al dente ist, das hast du schön gesagt. So langsam finde ich dich witzig.
Das ist gut, weil ich wollte gerade sagen.
Eigentlich wollte ich dir direkt, eingefallen wir sind.
Direkt aber in die Fresse. Der war ganz gut. War gut. Ja, gut. Ich habe gerade überlegt, wie es wäre, wenn ich ein Date mit dir hätte und dir ein Bier gebe. Das Date sofort. Wäre
nicht gut.
Narkolepsie-Mittel Nummer 1.
Wäre nicht gut.
Ich glaube,
also das ist wirklich einer der ganz wenigen Wege, mir das Maul zu stopfen.
Mit Bier. Können wir einen Kasten Bier haben, bitte?
Brauche ich nicht ein Bier. Also ich werde ja schon betrunken von Malzbier.
Übrigens, Instagram und so würde deswegen...
Übrigens, Malzbier. Ich habe das neulich wieder gehabt. Ich hatte neulich einen unfassbaren
Bier
auf Malzbier. Und ich habe den großen Fehler gemacht. Ich habe mir Malzbier in der Dose gekauft. Widerlich. Oxidant schmeckt. Das sind doch zwei Paralleluniversen, die da irgendwie... Also Malzbier muss man doch aus der Flasche trinken. Es gibt doch keine andere Variante, als Malzbier aus der Flasche zu trinken.
Nee, außer Festival, da gehen Dosen. Aber ansonsten bin ich bei jedem Bier.
Auf was für ein langweiler Festival trinkst du bitte Malzbier aus der Dose?
Tim, glaubst du, ich gehe auf ein Festival?
Naja, du hast doch im Rewe-Festival moderiert.
Das habe ich moderiert. Ja, aber also, so
wie bringt man sich da eigentlich so emotional ein, wenn man so ein Familienfestival moderiert?
Ich habe mich lange mit Guido Kanz unterhalten, ja, der die ganz große Bühne moderiert hat. Und der hat mir relativ klar gemacht, was das für ein tolles Fest ist. Ich hatte auch so meine Vorurteile,
das ist ein tolles
aber
Fest.
Es war ein riesengroßes, geiles Fest. Und ohne mich jetzt rechtfertigen zu wollen, die kleine Bühne, die gab es gar nicht. Ich habe eine Livestream.
Aber du hast doch schon so einen Hang zu Peniswitzen und ähnlichen Dingen. Du greifst oft verbal echt in die Kiste, finde ich.
Aber erst seit ich dich kenne.
Aber an mir liegt's nicht.
Meinst du nicht?
Nee. Ich bin ein Mann von Stil und Klasse.
Ja. Ich bin ein Mann, der
gerade
hat einen
Stil. Gerade wenn es um.
Der ist klasse.
Genau das meine ich. Der war auch nicht lustig. Alter, das ein Herr. Oh, ich hab einen Stil.
Der hat klasse, habe ich gesagt. Der erste Tipp für den Gast von heute. Wir wollten das ja so ein bisschen zwischen drin machen. Ich habe dir heute jemanden eingeladen.
Also mir geht's gut heute, falls du fragen wolltest.
Der ist ein Instagram-Star.
Ein Instagram-Star.
Wir haben einen echten Influencer heute hier.
Wirklich. Der verdient sein Geld als Influencer.
Ja.
Sonst nicht.
Nein.
Der ist nur im Internet.
Ja. Also zum allergrößten Teil, ja. Es ist ein Influencer oder eine Influencerin. Weißt du, was das Witzige ist? Du hast mehr Follower auf Instagram als der Gast.
Ist das denn?
Ja, also, habe ich vorhin gesehen.
Also geil, einfach.
Finde ich lustig.
So. Gut, Influencer, welche kenne ich? Ich kenne keinen einzigen Influencer, wenn ich ehrlich bin.
177.000 Follower.
Ja, das sagt mir gar nichts.
Und du hast 190.000.
Das ist geil. Das ist richtig cool. Freue ich mich auch wirklich drüber.
Ist ganz schön viel, 190.
Ist das viel?
Ja,
ist man damit Influencer? Könnte ich denn jetzt, ich sag mal, Werbung für Malzbier machen von Vitamalz,
ja,
mit einer Flasche Posen?
Du musst einfach nur hinschreiben, Anzeige. Das ist wichtig.
Aber früher, wenn das Wort Anzeige kam, irgendwie bei uns im Briefverkehr, war das selten was Gutes.
Ja.
Selten was Gutes.
Mir ging es immer so mit diesem Elternhaften für ihre Kinder. Ich dachte immer, die kommen in den Knast.
Und hast du es probiert?
Nee.
Wenn du bockig mit deiner Mutter, ist auch geil, ne? Bist du 6 Jahre alt und bist stinksauer mit deiner Mutter. Also kurz bevor du sagst, ich ziehe in die weite Welt, hat jeder von uns gemacht, hat seine Sachen gepackt und wollte ausziehen und alleine leben irgendwie so. Und dann mit Absicht auf die Baustelle gehen, um seine Mutter in den Knast zu kriegen. Ein schöner Weg. Gott, was für ein Arschlochkind musst du sein, um das zu machen. Und dann so,
Tim, wie geht's dir denn heute?
Mir geht's toll. Influencer. 177.000
Follower.
Follower. Ja. Follower. Hm. In welchem Bereich denn? Fashion?
Ja, also das ist...
Food vielleicht?
Ja, wie soll ich sagen?
Motorsport?
Ficken. Sex. Bumsen. Titten. Pümmel.
Ernsthaft jetzt?
Ja, kein Scheiß.
Und jetzt bist du auch erleichtert, ne? Jetzt kannst du alles einmal rauslassen. Das ist so, jetzt kannst du tief durchatmen, ja, und jetzt fangen wir nochmal an.
Sie ist Vorsitzende vom Small Tits Club. Und macht damit, also die verkauft T-Shirts, auf denen steht das drauf, und die ganzen Menschen kaufen das.
Ist das ein feministischer Hintergrund? Oder,
bisschen,
oder
ja.
Ist es?
Auch, ja.
Schwierig bei mir, ganz schwierig.
Ja, habe ich mir gedacht.
Ja? Also wenn das nicht so gelebter Feminismus ist, sondern so ein besprochener, dann habe ich damit immer meine Schwierigkeiten.
Nee, das wird es nicht sein, definitiv nicht.
Also weil wenn
ihr kennt euch auch. Ihr habt euch schon mal gesehen.
Weiß ich nicht.
Sie ist, früher war sie Radiomoderatorin, bevor sie dieses Influencer-Ding gemacht hat und geht auch auf Tour. Ihre Tour nennt sich Comedy Tour mit C-U-M geschrieben. Also das ist wirklich wahr, was ich gesagt habe mit diesen ganzen Worten. Das ist schon so ihr Metier. Also sie ist definitiv unter der Gürtellinie zu Hause.
So richtig unter der Gürtellinie?
Oh ja, also da steigt selbst mir, ich merke gerade, wie warm mir wird die Schamesröte ins Gesicht.
Hat die Bücher geschrieben?
Glaub nicht.
Nee. Keine Bestseller-Autorin.
Nee.
Das ist das einzige Buch, was ich mal gelesen habe, wo ich echt gedacht habe.
Wie hieß denn das?
Ich glaube, Feuchtgebiete.
Ach so, hier. Oh, die sind aber sehr gut befreundet, die beiden. Und die blasen ins Gleiche. Achtung, Horn.
Und blasen ins Gleiche. Weil das war echt so ein Buch, wo ich auch echt mal ein paar Seiten überblättern musste. Also das waren so ein paar. Also es war so gut. Also es war herausragend geschrieben, weil einfach die Bilder sofort anfingen zu funktionieren im Kopf. Aber ich wollte diese Bilder nicht haben. Und ich habe wirklich mir Kernseife in den Hals geschoben, um diese Gedanken wieder rauszukriegen. Aber die ist es nicht.
Gut. Kernseife dann ist es nicht, sich auch in den Hals, aber anders.
Die ist es nicht. Small Tits Club. Meine Altersstufe?
Die Hälfte.
Bin ich die Hälfte oder sie ist die Hälfte? Kann ja sein. Weißt du, ich habe nicht mehr die Ruth, oh, wie heißt sie? Ruth, diese Sexpertin aus Amerika. 100 Jahre alt inzwischen. Ganz klein. Eben deutsche Wurzeln. Ich glaube, deutsch-jüdische Wurzeln.
Weiß ich nicht.
Doch, Ruth Westheimer.
Ah ja, okay.
Ruth Westheimer.
Oha.
Und ich kenne jetzt jemanden.
Anmerkung der Redaktion. Ja, ja, ja. Unser Gast wurde von dir gefragt, ohne dass du ja weißt, wer es ist, aber du hast es als guter Gastgeber weitergegeben, ob er etwas trinken möchte oder sie.
Ja.
So weit, viel können wir verraten, ist eine sie. Und jetzt hast du aus deinem Restaurant was bringen lassen. Wir haben hier den Weinsommelier Yannick. Yannick, was kredenzt du uns da?
Einen wunderbaren Cabernet Sauvignon. Aus der Region Aragon, das ist eine recht unbekannte Region im Norden von Spanien. Sehr viel Tannin in die Fresse, wie es mein Chef sagen würde. Hm. Trocken und wunderbare Zedernholz- und Kirschnoten mit drin.
Okay, wen interessiert's?
Ich habe gefragt. Die Hörer interessiert's.
Tim, interessiert
guck mal, der
wirklich,
kommt jetzt extra hierher, bringt dir diesen Wein, kredenzt den,
erzählt
für deine Hörer, die deine scheiß Miete bezahlen.
Ja.
Und das ist dein Dank?
Ja, komm, Janik, setz dich mal ganz kurz. Setz dich mal eine Minute.
Meine ich nämlich auch.
Eine Minute. Lassen wir den Gast noch mal ein bisschen warten und ich kann noch länger drüber nachdenken, wer es eigentlich ist. Also, jetzt ernsthaft, Janik hat uns gerade einen Wein rübergebracht, weil ich gedacht habe, wir sind ein kulinarischer Podcast. Wir haben noch nie gegessen, noch nie getrunken. Auf jeden Fall nicht gepflegt. So, und diesmal habe ich dann überlegt, ich hätte heute Lust, einfach mal ein schönes Glas Rotwein zu trinken. Gott sei Dank geht unser Gast denselben Weg. Und die Umschreibung, das Anforderungsprofil war kräftigen, trockenen Rotwein mit einer dicken Fresse voll und im Abgang ein wenig an Sahara.
Vom Gast. Genau.
So. Und das finde ich immer ganz toll, wie Leute eben sinnbildlich, also sie scheint ein bisschen Ahnung zu haben über Formulierungen, weil sie konnte Bilder kreieren, dass mir es nicht zu blöd war, bei Yannick anzurufen und sagen, bring uns doch mal bitte einen Wein in dieser Machart vorbei. Ich finde es nur immer ganz, ganz, ganz schwierig, wenn du Weinbegleitung in einem Restaurant hast und ich bin kein Kenner, ich bin ein Trinker. Das heißt, ich kann mit den meisten Begrifflichkeiten auch nichts anfangen. Ich glaube, da bin ich nicht alleine. Es gibt viele Menschen, die gar keine Ahnung haben. Und Yannick erzählt dann so gerne mal 20 Minuten, wie war das gerade? Zedernholz und was?
Und Kirsche.
Ja, Zedernholz und Kirsche geht noch. Aber die Weinsprache ist eine faszinierende. Da gibt es eben Umschreibungen, wo du manchmal denkst, ja, warum erzählst du es mir? Wie schmeckt der Wein?
Gibt es Leute, die das geil macht.
Tatsächlich, ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so, dass du am Ende des Tages soll der Wein dem Gast schmecken.
Und ja, aber dann, wer von uns hatte denn mal Zedernholz in der Fresse? Also eine Kirsche. Kirsche ist ja so, und der sagt, ah ja, alles klar, geil, wie Zedernholz. Und dann so, what? Hast du mal Zedernholz gelutscht?
Ja.
Ernsthaft?
Ich lecke viel an Sachen.
Oh, dein Freund.
Ja.
Dein Freund absolut an der Stelle. Ja, wird auch nicht besser, glaube ich, heute, so wie ich das, was ich bislang rausgehört habe.
Janik, beantworte gerne die Frage.
Ja. Wie schmeckt Zedernholz?
Nee, die andere Frage.
Welche?
Die du vor ihm vorher gestellt hast und die er nicht beantworten durfte, weil du gleich wieder von Zedernholz gesprochen hast.
Entschuldigung.
Weinbeschreibungen und das, dass der ein oder andere Gast wirklich gerne hat.
Und ja, also es gibt halt grundsätzlich die Sachen, die du lernst in der Ausbildung oder dem Sommelier oder was auch immer man macht, um sich in dieser Richtung weiterzubilden. Und dann gibt es natürlich eine Sprache, die am besten international herrscht, damit sich Kenner und Wissende untereinander auseinandersetzen können. Und das,
ich höre genau das die Spitzenunterton raus. Damit Kenner
und nein, also, aber da geht es gar nicht um den Gast.
Austaut. Achso, danke schön.
Da geht es am Ende gar nicht um den Gast, weil dem Gast soll es, und das sage ich halt auch jedes Mal wieder, am Ende schmecken. Das ist auch so, wenn du an den Tisch gehst, kannst du innerhalb von 2-3 Fragen rausfinden, wie sehr kennt er sich aus. Und siehst dann halt, okay, mit welchen Begriffen kann ich jetzt um mich schmeißen, sodass der das versteht. Und ich am Ende aber trotzdem auch den Wein finde, den er mag.
Ich bin ja der größte Weinblender der Welt. Also wirklich Weinblender. Ich habe einen Move, den ich immer gerne mache, um Weinkenner zu beeindrucken. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich funktioniert, aber ich ziehe den immer gnadenlos durch. Mir hat man mal erzählt, dass man den Weinkorken gar nicht riechen braucht.
Ja, als doch. Also tatsächlich riechst du, wenn ein Wein wirklich Kork hat, dann riechst du das ganz oft schon am Korken.
Na gut, aber wonach soll ein Korken sonst riechen, wenn nicht nach Korken?
Naja, das ist dann nicht Kork. Also Kork ist ja dieses, ja. Ich beschreibe das immer mit altem Buch, so altes, nasses, gut. Muffiges.
Und da bin ich
Buch.
Geschmacksblind drauf. Ich schmecke kein Kork. Ich kann den eh nicht schmecken. Das ist so, also habt ihr mich schon oft genug verarscht, jetzt tu nicht so überrascht. Ihr habt mir schon oft korkige Plörre gegeben, habt gesagt, hier haben wir extra für dich ausgesucht.
Ich jubel dir immer Sachen unter, die ich anderen verkaufen wollte und dann...
Und die korkig waren.
Die nicht geschmeckt waren.
So, und dann wird ja immer so ein Probeschluck Wein eingeschenkt und die meisten riechen dann und schwenken und riechen und probieren den dann. Gurgeln so ein bisschen und dann nicken sie ab, irgendwie in der Hoffnung, dass da irgendwas ist. Ja. Und ich habe mal gehört, dass man das gar nicht braucht, weil wenn der Wein Fehler hat, ist er schon in der Nase. Also tue ich immer besonders fachlich, schaukel den Wein, so wie jetzt gerade, einmal auf dem Tisch, dann rieche ich ganz kurz, nicke dem Weinkellner zu und dann haben die meisten Schiss, weil die denken, leck mich am Arsch, der kann den Wein riechen. Der hat richtig Ahnung und sind sofort anders. Aber ich habe noch nie was im Wein gerochen.
Ganz kurze Frage noch an Yannick und dann müssen wir langsam den Gast reinholen. Was ist eigentlich, und Tim an dich auch die Frage, ich bin im Lokal, ich bestelle eine Flasche Wein, die kostet 450 Euro.
Ja,
sie wird vor mir entkorkt, ich bekomme diesen Schluck, ich rieche, ich probiere und ich sage, nee. Ist das Restaurant verpflichtet, den wegzunehmen und den muss ich auch nicht zahlen oder was?
Verpflichtet sind wir zu gar nichts. Nee. Höchstens, wenn du blöd bist, dass ich dir dann eine Schnauze haue.
So nämlich.
So muss das sein.
Ja.
Und jetzt reden wir mal von den richtigen Gastgebern.
Ja, also ich mache das dann halt so, dass ich einen guten Chef habe, der sowas nicht riecht und dann gebe ich es halt einfach ihm.
Wundervoll.
Grundsätzlich ist es, glaube ich, echt schwierig.
Es ist auf jeden Fall schwierig und also ganz, ganz unterschiedlich. Also ich finde es immer so, wenn ein Gast so einen hochwertigen Wein bestellt, ohne eine Beratung zu verlangen und ohne den zu kennen, ist er am Ende selber schuld. Das sind aber Preissegmente, da wird es tatsächlich schwierig. Hm. Ist das jetzt, sei es in einem Hotel, wo du so eine Weinkarte hast.
Jemand, der so einen Wein bestellt, wird schon Ahnung haben. Der wird sonst nicht die Pipi-Brause in Susi Schober saufen. Also der wird schon, oder?
Ja, und das sind dann auch die meisten, die nicht diskutieren in dem Fall. Hm. Wenn es jetzt aber so ist, dass ich dem Gast mit einer Beratung genau den Wein empfohlen habe und dann schmeckt er ihm nicht, dann bin ich schuld.
Okay.
Also ist tatsächlich, also das ist mein Job.
Das habe ich eher gemeint.
So, ich finde das ein spannendes Thema. Hätte ich gerne mal 1-2 Leute als Gast.
Sommeliers?
Ja.
Also ist notiert.
Professionelle Trinker sozusagen. Oder Trinkexperten.
Professionelle Trinker.
Auch berufliche Trinker.
Ja, gerne auch kontrovers.
Okay.
Gerne kontrovers, weil da irgendwie so, ja, total interessant. Ich komme da immer wieder an so einen Punkt rein, wo ich so denke, schwer. Egal. Yannick, vielen Dank erstmal für den Wein. Hiermit bist du entlassen.
Danke.
Tim, du bekommst jetzt noch einen Tipp von mir und zwar ist unsere Gästin
wirklich... Ich habe mit ihr gearbeitet.
Nee, du hast sie schon mal kennengelernt.
Sie hat kleine Titten.
Ja, sie hat kleine Brüste. Mhm. Und sie ist damit, apropos Brüste, wirklich
kommt nicht von mir.
Hardcore Small bekannt Tipp. Geworden. Ja. Sie hat sich ein Autogramm von Robbie Williams vor Millionen von Menschen, weil es ist später durchs Netz gegangen, auf ihre blanken Brüste schreiben lassen. Und der hat es gemacht. Und wir könnten ja rein theoretisch gucken, ob es ein Edding war, also ein Permanent Marker, ob es immer noch da ist. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Du hast keine Ahnung, wer es ist?
Nee.
Dann würde ich sagen, holen wir sie jetzt mal langsam rein.
Wird es jetzt unangenehm?
Nein, das wird nicht unangenehm.
Schreib schon mal den Namen auf und reich mir unauffällig rüber, falls ich da nicht drauf komme.
Nee, sie stellt sich das selber vor. Damit kann sie um. Wichtig ist doch, dass die Leute dich kennen.
Das finde ich auch. Ich bin die Sonne.
Ja, siehst du, das hatten wir. Oh, da haben wir einen schönen Trailer gedreht. Oh Gott. Du bist der 13. Planet im Sonnensystem. Wir haben noch 12 Planeten, oder?
Na klar, unsere 12 Planeten, wer kennt sie nicht? Ich habe mir das damals in der Schule so gemerkt, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9 Planeten. Damit ist ja klar, dass es 12 sind. Sebastian, für dich habe ich hier eine abgewandelte Formel, damit du dir das merken kannst. Denn Merjet vergisst einfach mal ganz simple universelle Naturphänomene, wa? Und um es ganz genau zu nehmen, sind es eigentlich nur 8, da die IAU 2006 Pluto deklassifiziert hat. Das war der Nerd Talk mit Bo. Ich gehe jetzt zu Saturn und kaufe mir ein Teleskop.
So, komm gerne rein, Madame.
Hallo.
Jetzt ernsthaft? Ach, ich werd verrückt.
So.
Aber so schmackklein sind die Titten doch gar nicht.
Oh. Das ist das, was ich sehr lange gewartet habe.
Seid ihr Freunde.
Ich komme irgendwo rein. Aber so klein sind die Titten doch gar nicht.
Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
Ich bin Ines, ich komme aus Berlin, also nicht gebürtig, aber seit 11 Jahren lebe ich da. Hm? Was mache ich? Ich mache einen Podcast, Besser als Sex. Hm? Ich mache auch Comedy neuerdings. Mhm. Und ich habe meinen Small Tits Club Shop.
Das heißt was?
Ja, ich mache so T-Shirts, also ich mache die selber nicht. Ich hoffe, das machen Leute, die gut dafür bezahlt werden. Also laut dem Brand, das ich bezahle, ist das so. Ja. Lass die bedrucken mit Small Tits Club drauf.
Ich bin ja nicht so der Sex-Podcaster. Ich habe zwar eine Idee für...
Ich auch nicht.
Aber du bist es.
Ja, ich werde als Sexpertin bezeichnet, aber ich bin eigentlich nicht so die Sex-Podcasterin.
Also ganz ehrlich,
fuck, wir haben vergessen, das Intro zu machen, Tim.
Kannst ja, mach
du
bitte, doch mal.
Kannst du Intro drücken, hier, blauer Knopf. Wo sind wir hier eigentlich?
Wo sind wir eigentlich, da?
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Ey, kennst du ein geileres Intro?
Nee.
Also das ist schon echt pervers gut. So, also wenn das jetzt noch Deichkind machen würden, dann wäre es, glaube ich, noch ein bisschen besser. Aber es liegt nur daran, dass ich die vergötter.
Das ist Bo. Also
ist
da, wo Bo herkommt, da will Bo. Deichkind hin.
Wollte ich gerade sagen.
Wo ist er denn?
Ohne Bo hätte also Deichkind keine Ziele mehr im Leben.
Bo,
da wissen sie noch, wo sie sich hinentwickeln können.
Der feine Bo ist gerade im Studio. Und zwar im alten Land in York.
Ach was?
Ja.
Macht sein neues Album?
Ja, wenn man das sagen darf, ja.
Natürlich darf
man das. Ist
das
nicht alt, nicht New York, sondern Alt-York?
Siehst du, deswegen habe ich dich eingeladen. Das sind geniale Humormomente, Tim. Wir machen dich so fertig heute.
Wenn das lustig wäre, dann wäre das auch besser. Und es heißt nur York.
Es gibt manchmal so Momente, wo man sich eigentlich so ein bisschen von der Party verabschiedet und wo man dann ans Plattenregal geht oder ans Buchregal und so guckt, Mensch, womit beschäftigen sich die Menschen hier denn sonst noch so? Weil es immer schwieriger ist, sich dann irgendwie in einem Dialog mit einzumischen, wo man dann einfach nur noch es
laufen läuft. Kann, ja.
Sexpertin. Was kannst du besser, was Menschen in meinem Umfeld vielleicht nicht könnten?
Ja, also genau das ist ja das Ding, warum ich auch nicht verstehe, warum Leute mich als Sexpertin oder noch schlimmer als Sexbloggerin bezeichnen. Mhm. Also warum ich Lust hatte, diesen Sex-Podcast zu starten, war, dass ich gerne und offen und humorvoll und authentisch über Sex reden wollte.
Warum ist das notwendig? Ich gehöre wirklich ein bisschen trotz meiner relativ primitiven und manchmal lautsprechenden Art und Weise, ich bin nicht so ein Fan von offenem Sex-Talk. Ich bin halt ein visuell sehr starker Mensch. Und wenn ich im Gespräch bin und jemand vor mir steht und dann über Dinge redet, wo ich denke, das möchte ich nicht wissen. Da ist zu viel Kopfkino. Und ich finde auch irgendwie, das ist ein bisschen wie, boah, und ich muss das echt lernen und musste das vor allem auch im Beziehungsleben wirklich lernen, manchmal über Dinge da zu reden, die vielleicht eher unangenehm sind oder vielleicht nicht irgendwie so gewohnt sind im Tagtäglich. Aber ich finde es ein bisschen wie Stuhlgang. Also du findest Stuhlgang geil, auch darüber zu reden. Ich hoffe, dass wir die kulinarische Klammer heute noch weiterkriegen.
Ich finde es gerade grandios. Ines, allein das ist schon geil, dass wir heute es vielleicht schaffen, dass Tim die Kulinarik mehr und mehr her wünscht, als er sonst nämlich die Fäkalsprache hier vorherrschen lässt.
Ja, vor allem, ich sitze hier wirklich gerade ein bisschen wie so ein kleiner Junge. Ich merke das gerade, ich habe die Arme verschränkt. Ich mache so ein bisschen zu, weil das Ganze jetzt so, worüber, ich muss mich jetzt erstmal an dich rantasten sozusagen.
Mhm. Aber hier schön immer eine Armlänge Abstand, ne?
Immer, ganz wichtig. Ja. Halt, stopp. Bringe ich auch sehr kleinen Menschen immer bei, wenn Menschen zu dicht an sie rankommen. Halt, stopp. Das ist so die, da sollte die Distanz sein. Was macht ihr da? Hol mich erstmal rein in das Thema. Ja, ich versuche das zu verstehen.
Wir reden über Sex und das, was du sagst, dass du das nicht brauchst oder nicht verstehst sowas.
Mir ist es eher unangenehm. Ich sage nicht brauchen, nicht verstehen. Mir ist es eher unangenehm und ich finde auch selten die Haltung von Menschen, die darüber reden, angemessen.
Ja. Ey, ich finde sowieso, jeder sollte da seine, irgendwie für sich selber eine Grenze fühlen oder setzen. Aber ich glaube auch oft, also verbessere mich, wenn du das anders siehst, aber Männer reden, glaube ich, auch anders über Sex und nicht so detailliert, wie Frauen das machen. Also,
Das ein Klischee oder ist das so?
Ich glaube irgendwie, das ist so, weil ich höre das auch immer öfter, auch wenn ich mich mit Männern so darüber unterhalte, dann sind die wenigsten irgendwie, dass die besondere Momente beschreiben oder so. Das ist halt eher, dass die sagen, ja, wir reden voll viel über Sex. Und dann sage ich so, ja, was war denn beim letzten Mal, also wie war denn dein Sex? Der war geil. Warum war der geil? Ja, der war geil. So, weißt du, und das ist halt so, aber es wird nicht gesagt, ja, dann haben wir uns erst irgendwie geküsst und es war voll die Chemie zwischen uns beiden und sie hatte voll schöne Brüste oder so. Ja, die hatte halt Brüste und die hatte eine Scheide und da habe ich halt reingehalten und dann war's das.
Das Wort ist schon schlimm.
Scheide?
Ja, ganz schön.
Okay, dann Vagina.
Oh, ja, bitte.
Fotze.
Ja, alles, Musch. Ja, okay. Scheide ist schon schwer.
Nee, aber...
Da kenne ich jemanden, die zu Hause jetzt gerade in den Lautsprecher beißt. Und jetzt nennen wir das Wort auch nicht mehr. Also bitte.
Okay.
Ich mache schon wieder die Arme verschränkt.
Das andere Thema, wo Ines sehr, sehr gut und sehr viel zu Hause ist, ist veganes Essen.
Mm. Boah, das ist heute genau meine Welt. Und heute läuft es ja richtig gut. Reden wir jetzt auch gleich noch über Biathlon. Weil dann haben
Triathlon. Biathlon können wir gerne besprechen.
Dann haben wir so einen richtig spannenden Gesprächspunkt.
Also meine Idee war tatsächlich, heute mal zwei Themen an den Tisch zu bringen. Ein Mensch, der ein Fleischrestaurant betreibt. Mit einer Dame, die kein Fleisch mehr isst.
Aber
und
schon mal
vegan bei Tim gegessen
genau,
hat. Genau,
ne?
Genau. Und da wir in vielen.
Du bist nicht die Pommes Blumenkohl-Lady, ne? Das war's nicht.
Nee, aber das finde ich voll geil. Den Namen. Du bist die Pommes Blumenkohl-Lady.
Ja? Eine Influencerin, die mal bei uns war und eine vegane Influencerin, die auch sehr militant damit nach außen gekommen ist. Also einfach schon diesen eher doch für fleischliche Genüsse präsenten Ladenbollerei betreten hat und schon so unangenehm. Dann wollen wir mal gucken, was ihr könnt. Da haben sich die Köche wirklich unfassbar viel Mühe gegeben und mussten aus der Laveng sozusagen ein Menü kochen, komplett vegan, dann waren noch ein, zwei andere Einschränkungen. Und das hat ihr nicht so gemundet. Und das hat sie auf eine relativ respektlose Art und Weise auch den Leuten zu verstehen gegeben. Sagte dann irgendwann mal zum Service-Mitarbeiter, ob die Köche zu dumm sind, einfach nur Kartoffeln und Gemüse auf den Teller zu packen. Woraufhin meine Köche einfach einen ganzen Blumenkohlkopf und Pommes auf den Teller gepackt haben und rausgeschickt haben. So, woraufhin sie sich total angepisst gefühlt hat, ob man sie jetzt verarschen wollte. Und ich wurde dann an den Tisch gerufen und sagte, ja, man will sie verarschen. Das ist, und ich ziehe den Hut vor meinen Jungs hier gerade, an der Stelle mit so viel Humor auf diese Art und Weise zu reagieren, weil scheinbar können sie sich nicht angemessen benennen. Und die war viel jünger, also die war sehr viel jünger als sie. Aber die war einfach nur einfach dumm wie Schifferscheiße. Also wirklich, das ist so, das macht dann auch keine Freude.
Nee, absolut.
Das warst du nicht. Du bist nicht die Blumenkohl-Pommes-Lady.
Absolut, gar nicht, weil also mich regt das auch auf, wenn Leute respektlos sind, so zu Leuten, die in der Gastronomie arbeiten. Stimmt. Oder egal, was nicht Service betrifft, zu Taxifahrern oder sonstiges, weil die denken, ich bezahle, deswegen kann ich die behandeln, wie ich will.
Ja.
Und das ist schon sowas, das regt mich richtig auf. Genauso regt es mich aber umgekehrt auf, ich lebe ja in Berlin, wenn Servicepersonal total schrecklich ist. Also auch gar keinen Bock hat und abgefuckt ist und sich denkt, naja, eigentlich spiele ich eh irgendwann demnächst die Hauptrolle im neuen was weiß ich nicht was Film. Deswegen,
YouTube-Porno?
Ja, vielleicht im besten Fall. Dann sieh dich vor, ich muss dich gar nicht bedienen, wenn ich nicht will oder sowas halt. Also finde ich beides irgendwie schwierig.
Ich finde immer den Standardspruch, und der funktioniert ganz gut, Sender und Empfänger. Mhm. Also eigentlich sind zwei Welten, die sehr schön miteinander arbeiten sollten, ja, weil man will nichts Böses. Der eine möchte was von dem anderen, der andere möchte was von dem Nächsten. Und eigentlich funktioniert sowas nur, wenn man es irgendwie miteinander doch versucht, auch irgendwie zu gestalten. Und wenn der Gast sich zurückzieht in die Hamburger Senatorenhaltung, also so bequem in den Sitz zurücklehnen und sagt, jetzt liefer erstmal, damit ich mich anfange wohlzufühlen, kann das Ganze schon nicht funktionieren. Weil auch für den Gast gehört auch dazu, zu sagen, oh, ich freue mich heute auf die Inszenierung. Das ist, als wenn du auf ein Konzert gehst und sagst, ich gucke mir das erstmal an, ich finde die eigentlich scheiße. Dann stehst du da die ganze Zeit, 300 Leute sind begeistert, du bist der Einzige, der nicht mitwippt, nicht mittanzt, du gehst nach Hause, scheiß Konzert.
Ja.
Das Konzert war trotzdem eins der besten Konzerte, die vielleicht diese Band jemals gegeben hat. Aber du musst auch ein bisschen mitspielen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es genauso, was ich relativ selten empfinde, weil einen Service kann man schnell reinholen. Mhm. Ich erwische das auch manchmal, dass sie unkonzentriert sind oder fahrig oder in dem Moment nicht fokussiert, wo ich sage, du, ich möchte hier nichts Böses. Ich möchte hier einfach nur essen und trinken. Mhm. Und ich sende ein nettes Signal aus, dass ich das mitkriege, dass ich gerade nicht gut behandelt werde. Aber vielleicht geht es anders und das funktioniert in den meisten Fällen, weil jeder fühlt sich doch dann am Ende des Tages auch ertappt.
Warst du schon mal im Soho-Haus Berlin?
Meine Lieblingsgeschichte, mein Lieblingshotel, auch wirklich mein Lieblingshotel.
Schönes Hotel.
Aber ich übernachte unfassbar gerne und ich finde auch das ganze Ambiente und das ganze Drumherum, auch den Italiener unten, ist, finde ich, ein ganz tolles Restaurant. Aber da kommt eine meiner Lieblingsgeschichten her, dass als ich meinen Gin Tonic bestellt habe oben in der Bar und ich sagte, einen Gin Tonic bitte, woraufhin mir geantwortet wurde auf Englisch, was ich denn gerne hätte, what you like to have, und dann woraufhin ich nur sagte, Gin Tonic ist Englisch, du Fotze. Ja. So, das ist der schnelle Dialog irgendwie, weil das Englisch auch noch einen extrem sächsischen Spracheinschlag hatte, also es war offensichtlich, dass er auch nicht Englisch spricht, so, das passiert da auch, dann finde ich, kann man den Weg gehen, aber ich versuche da, aber es ist ja auch durch wieder in Berlin, also darüber lohnt es sich, glaube ich, nicht mehr sich aufzuregen, diesen Englisch, diese Anglizismen, dieses Englischverhalten, aber es nervt schon, nervt, und vor allem, wenn es so offensichtlich als Cool-Faktor dargestellt wird. Aber das finde ich in allen Bereichen. Das ist so, wir duzen viel bei uns im Restaurant. Mhm. So. Und wenn du es nicht natürlich kannst, lass es sein. Dann sitze.
Ja.
Weißt du, wenn du so zum Du gezwungen wirst, darfst du es nicht machen. Ich bin haptischer Mensch, ich fasse die Gäste gerne an. Wenn du es nicht magst, lass es sein. Mhm. Also zwing dich nicht in irgendein... Weil in dem Moment, wo du in was reingezwungen wirst, kommt es nicht mehr rüber.
Ja.
Aber Soho-Haus war mal so ein bisschen der Lackmustest für Berlin.
Wie hat sich Gastronomie, Küche und Gäste verändert, Tim, in den letzten 25 Jahren?
Frag doch mal Ines, ich habe doch schon so viel gesprochen.
Da kommt sie
gleich drauf. Es heißt immer, ich laber so viel. Aber wenn du Idiot ständig mir Fragen stellst, wie soll ich denn...
Pass auf. Wie hat sich Gastronomie, Restaurant und auch das Kochdasein in den letzten 25 Jahren verändert zum Thema Veganismus und Vegetarismus? Du hast ja mal erzählt, die Worte sind eigentlich blöd in deinem...
Unfassbar.
In deiner Wahrnehmung. Das,
vegan?
Ja.
Ja, weil...
Unfassbar dummes Wort.
Erklär, warum.
Ich erkläre nur, warum ich vegan-vegetarischen Begrifflichkeit für unfassbar dumm finde, weil es einfach sexlos ist. Es ist, es hat keinen Genuss. Es signalisiert mir schon Verzicht. Mhm. Und Essen und Trinken sollte Genuss sein und Opulenz und Dekadenz. Deshalb, ich hab mal irgendwann mal gesagt, derjenige, der einen wunderschönen Begriff erfindet für vegetarische oder vegane Küche, der wird Millionär. Der wird es schaffen, 100%. Weil die besten Freunde von mir, mit denen ich essen gehe und ich sage, ein veganes Restaurant, zucken zusammen, als ob ich ihn gerade, jetzt bleiben wir auch mal in deiner Welt, irgendwas hinten reingeschoben habe. Also die, als ob da jetzt, oh nee, bitte, da kommt Teufelswein kommen auf uns zu. Dabei, wenn du Tomate Mozzarella ist vegetarisch, eine einfache, schöne, gute Pasta, alles vegetarisch, teilweise sogar vegan. Es gibt so viele tolle Gerichte, die nicht sich den fleischlichen oder die fleischliche oder fischige Produkte benötigen, um zu glänzen. Und das weltweit. Aber in dem Moment, wenn es, ich nehme jetzt mal Berlin oder Hamburg, einen schanzigen Faktor, so ein Protégé dahinter bekommt, das muss jetzt genannt werden, verliert es sämtliche Wirkung in meiner Meinung. Wie hat es sich für dich verändert? Seit wann bist du Veganerin? Veganerin, ist richtig.
Genau, vegan bin ich seit so 2,5 Jahren. Vegetarisch, muss ich kurz rechnen, seit 14,5 Jahren.
Komplett, seit 14,5 Jahren kein Fleisch?
Ja.
Kein Hähnchen?
Nee. Also am Anfang habe ich noch Fisch gegessen, weil Fisch habe ich immer, immer gerne gegessen.
Gibt es irgendetwas, was du vermisst? Also nicht
Fisch.
Du vermisst Fisch, warum? Ja,
weil ich es einfach gerne gegessen habe. So ein Thunfisch oder so Lachs, besonders auch roh. so Sashimi fand ich immer geil oder halt auch so ein so leicht angebratenes Thunfischsteak fand ich auch immer vom Grill mega lecker.
Also lecker, also ist es der Geschmack oder die Konsistenz? Weil meine Theorie ist, dass der Veganer, Vegetarier, warum wir so Schwierigkeiten haben, mhm. wirklich insgesamt allgemein umzuschalten, wir die Konsistenz vermissen. Weil Geschmack kannst du doch inzwischen, und das sehen wir jetzt auch gerade an diesem komischen, in meinen Augen, Wix Beyond Burger, der da jetzt gerade wie Weihwasser gefeiert wird, irgendwie, was eigentlich nur ein veganer Burger statt aus Soja ist, halt aus Erbse, voller Zusatzstoffe, Aromenstoffe, Bindemittel etc. Der Geschmack, es geht um die Konsistenz. Also was vermisst man wirklich?
Also ich fand schon den Geschmack von so Fisch anders. Also ich glaube auch, war ich auch in so einem veganen Sushi-Laden, wo die so Lachs irgendwie auch dazwischen hatten. Und ich habe halt dreimal gefragt, so weil ich mir nicht sicher war, ist das jetzt wirklich oder ist das hier vielleicht so ein halb vegetarisches, veganes Restaurant? Nee, das ist schon, das ist kein echter Lachs und so und das kann man auch so essen. Und das hat dann irgendwie, es hatte schon so einen Hauch von Lachs gehabt, aber dadurch, dass man das wahrscheinlich auch weiß oder so, und gerade auch Sushi ist ja nochmal was anderes, als wenn du ein wirkliches Steak dann da liegen hast. Mhm. Aber es gibt ja auch nicht so wirklich ein Thunfischsteak oder ein Lachssteak in vegan.
Nee, wir auch. Das eine ist Fisch, das andere ist Gemüse. Also,
ja, aber
das
so ist ja, Wurst das ist und ja, Käse, gibt es ja so Ersatzprodukte, wo auch Leute sagen, ja, das schmeckt genauso.
Ja, aber warum auch? Das ist ja genau meine Frage. Also ich bin dieser Welt extrem positiv aufgeschlossen. Mhm. Wirklich. Und ich tröte noch nicht mehr ins Rohr, dass ich sage, ja, weniger Fleisch und sonstiges. Mhm. Und ich sage, die vegane Küche kann eine unfassbar geile Küche sein, wenn du anfängst aufzuhören, das Ersatzprodukt zu suchen. Sondern wenn du dich der Schönheit von Obst, Gemüse, Salaten, Knollengewächsen, Kräutern, Pilzen, Getreide, all diesen ganzen Sachen. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und nicht sagt, ich muss sowas kochen aus Pilzen wie Fleisch, sondern mich damit beschäftige, was ist denn das, was ich wirklich vermisse? Weil Fleischgeschmack vermisst du nicht, in meinen Augen. Sondern ist das, also das, wenn du das Stück von einem dicken, fetten, saftigen Steak auf dem Grill hast, dann würdest du diese Welt vermissen. Aber nicht unbedingt den Geschmack, weil was verbrennen kann ich dir auch aus der Gemüsewelt. Den Rauchgeschmack kriege ich auch her. Aber es ist immer dieses Antrainierte für die Zunge, für den Gaumen. Das ist so, wie soll ich sagen, wir werden auf klein auf irgendwie darauf trainiert zu beißen, bestimmte Dinge zu beißen. Und ich weiß, dass es für viele Eltern ein Problem ist, wenn ihre Kinder kein Fleisch essen. So, dass der muss noch mehr Fleisch essen, der muss mehr Fleisch essen. Und ich bin
so
jetzt
kein
Ernährungsexperte.
Wegen Dingen wie Eisen oder sonst was.
Na, ich sag mal, vielleicht ein bisschen auch, das ist ein bisschen so, ich hänge da gerade ganz gewaltig. Erzähl erst mal ein bisschen aus deiner Welt.
Also ich bin, meine Eltern und meine also ganze Verwandtschaft und so, die kommen halt alle aus Polen. Ne? Ja. Da ist ja sowieso Fleisch, Fleisch ist das Richtige und Fleisch macht dich stark und Fleisch ist gut. Und dann natürlich auch ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, Kriegsgeneration, das ist was ganz Besonderes und so. Ich meine, die sind ja auch nie respektlos damit umgegangen. Meine Oma hat immer so ein Huhn, so ein Suppenhuhn komplett verwertet. Also da wurde alles irgendwie benutzt und das wurde auch alles aufgegessen. Und es war halt auch so dieses, du isst das jetzt auf, ne? Was ich jetzt auch nicht sage, dass das jetzt irgendwie der richtige Weg ist. Aber ich bin halt mit 18 vegetarisch geworden, weil ich wollte eigentlich schon vorher Vegetarier werden. Aber meine Eltern haben mir immer gesagt, du musst Fleisch essen, damit du groß und gesund wirst. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn ich 18 bin, dann bin ich ja ausgewachsen und kann meine eigene Entscheidung treffen. Ja. Also werde ich, wenn ich 18 bin, kein Fleisch mehr essen. Und das habe ich dann auch so gemacht. Und das war dann schwer für meinen Opa. Meine Oma ist dann leider schon verstorben gewesen. Und das ist halt irgendwie, für die ist das immer sowas, die akzeptieren das, also meine Eltern, meine Mutter ist mittlerweile auch vegetarisch und mein Vater tut immer so, als ob er weniger Fleisch essen würde, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, aber das ist halt bei denen einfach so ganz stark verwachsen gewesen, das ist doch, also warum will sie denn jetzt kein Fleisch essen, das ist doch toll, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, das überhaupt essen zu können. Mhm.
in der Generation auch nicht weiter verwerflich. Ja. Also das ist irgendwie, wenn du aus Mangel und Nichtmöglichkeiten auf einmal Dinge wieder verfügbar werden, ist es, glaube ich, ganz klar, dass man die Dinge hochzivilisiert. Ich versuche gerade zu vermeiden, ein Gespräch zu führen wie ein normales Gespräch zwischen einem Fleischesser oder manchmal Fleischesser und einem Vegetarier vonstatten geht, dass ich jetzt sage, irgendwie so, ich versuche da wirklich jetzt nicht in diesen Standard reinzugrätschen, warum braucht ihr Fleischersatzprodukte, sondern eher andersrum zu drehen. Was kann ich als Koch für euch tun, damit ihr auch in mein Restaurant kommt?
Also ich finde das total geil, was du gerade gesagt hast, weil also mein Gastgeschenk ist auch voll mit Ersatzprodukten. Also nicht voll, aber es ist schon, es ist jetzt, ich habe jetzt keinen Brokkoli mitgebracht.
Den ich inzwischen sehr schätze.
Ich liebe auch Brokkoli. Also ich muss sagen, ich liebe Seitan, ich liebe Tofu, ich liebe Tempeh, also alles irgendwie, was verwertet wird, dass man sagt, okay, ich mache hier einen Klotz hin. Der Klotz ist halt in der Form jetzt nicht unbedingt in einer Boulette oder sowas halt. Mir ist es am Ende egal, ich brauche das nicht, ob das jetzt eine Wurstscheibe ist. Also ich hole mir halt einfach das, was ich lecker finde vom Geschmack. Dadurch, dass ich halt auch nicht diesen dieses Fleisch vermisse, ist es mir ehrlich gesagt, die Form ist mir total egal. Ich verstehe aber, dass Leute, die sagen, na, ich möchte jetzt mal auf Fleisch verzichten, will aber vielleicht meinem Hirn oder meinen Augen vortäuschen, dass ich trotzdem das Gleiche mache. Das finde ich dann nicht schlimm. Aber mir fehlt auch so dieses, na, ich gehe jetzt in ein veganes Restaurant und bekomme halt nicht als Ersatz Tofu oder Seitan vorgesetzt, sondern irgendjemand macht irgendwas Geiles aus Gemüse oder irgendwelchen Erbsen oder Sonstiges. Und das finde ich, das ist in manchen anderen Ländern schon viel weiterentwickelt, weil...
In welchen?
Also, L.A. ist auf jeden Fall schon, finde ich, ich meine, du zahlst halt auch gut dafür, wenn du in irgendwelche Restaurants gehst, aber du kriegst halt dann nicht unbedingt nur, ja, okay, die vegane Option ist dann, dass du es mit Tofu bekommst, sondern du bekommst halt einfach verschiedene Gerichte, die dann schon eher auf gemüsigere Sachen oder irgendwelchen Pasten und pürierten Sachen irgendwie dann da aufbauen. Und das finde ich schon irgendwie geiler.
Ich wohne im Hamburger Grindelviertel irgendwie und da gibt es einen vegetarischen Italiener.
Ja, stimmt.
So, und ich saß in diesem Italiener drin und ich habe es nicht mitgekriegt. Und ich habe da so gegessen und dachte so, boah, das ist aber gute Küche hier. Aber lecker, ne? Weiblich, feminin, schön aromatisch, irgendwie so lässig, frische Produkte. Und ich so, toll, ganz große Überraschung. Und irgendwann, so während des Essens, dachte ich so Hauptgang hatten wir jetzt gerade. Wo sind die Scaloppini? Wo sind die Leber? Wo sind das Tagliate? Also wo ist das Fleisch?
Einfach du nur hast so gar nichts Bild. Spezielles bestellt oder was?
Ich habe gesagt, so schicken. Einfach hier ein bisschen, da ein bisschen. Mir ist nicht aufgefallen, dass es vegetarisch ist, bis auf an dem Moment, wo ich überlegt habe, wir hatten jetzt den Hauptgang, wo ist die Hauptgangkomponente? Also nur meine Welt. Und da dachte ich, brillant. Wirklich brillantes Restaurant. Kann ich nur empfehlen, mit Name fällt mir gerade nicht ein, aber ist Grindel.
Können wir parallel googeln.
Kann man, glaube ich, googeln, kann man noch mal empfehlen. Zauberhafte Küche und niemandem würde auffallen, dass das Ding vegetarisch ist, weil es lustvoll ist und weil es einfach nur produktorientierte Küche. Mir fällt gerade auf, während ich so mit dir drüber rede, was ich als Koch, mit welchen Aussagen ich mich manchmal konfrontiert sehe, weil ich bin ein Lustkoch, durch und durch. Also wenn du mich jetzt fragst, wie viel Vitamin C hat eine rote Paprika im Verhältnis zur grünen, zur orangefarbenen im Monat August bis Oktober, dann kann ich nur sagen, keine Ahnung, interessiert mich nicht, ich esse gerne Paprika.
Ja.
Dass man irgendwie in dieser, sobald man diese vegan-vegetarische Welt betritt, auch als Koch, fühle ich mich verpflichtet, eine vollwertige Ernährung zu bringen, anstatt einfach eine lustvolle Ernährung. Ja. Also dass oft das einhergeht. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass Leute, die vielleicht sich entscheiden, und ich sage jetzt nicht, dass es alle sind, kann man ja eh nie sagen, gerade auch bei Veganen, dass sie halt bewusst diese Entscheidung treffen und sich vielleicht viel mehr mit Dingen auseinandersetzen als andere Leute, also alleine schon mit Lebensmitteln. Ja. Ne? Und natürlich bist du dann, wenn du den Schritt gegangen bist, vielleicht auch gewollt, dich einfach auch gesünder und weiß ich nicht, vitaminreicher zu ernähren, wenn du sagst, ja, okay, ich habe mich damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich da drin, was ist darin, was tut meinem Körper gut, was ist für die Umwelt vielleicht scheiße oder so,
und
dass
ich glaube,
eher daran liegt.
Und ich glaube, dass das die anstrengendere Haltung ist. Also Menschen, die diesen Weg gehen, die sich dafür klar und konsequent dafür entschieden haben, generell sehr bewusst und Überzeugungstäter sind, die sehr informiert sind und mit ihrem Wissen allen anderen Leuten auf den Sack gehen.
Ja, also das bei ist dem Thema.
Es geht nicht
um Scheiße sind immer ätzend.
Ja, es geht nicht
um aber das die hier.
Wir,
ne?
wir sind schon fast so eingestiegen mit dem Wein. Ist ja. genau das gleiche. Die Sommelier. Experten, Sommelier,
fast ein Schimpfwort.
Köche, Barkeeper, alle Menschen, die in irgendeiner Fachlichkeit Kulturkritiker, Feuilletonisten, ich kann das Wort nicht aussprechen, aber die Dinge, die schlaue Dinge in der FAZ schreiben.
Ich kann das Wort Feuilleton auch nicht aussprechen, ich habe es auch falsch ausgesprochen.
So, aber
Fotzentön.
Dass das dann irgendwann auf den Sack geht. Und das ist gar nicht die Problematik der Ernährungsvariante ist, sondern eher dieses, ja, was muss denn auch noch dit oder dat.
Bist du ein Klugscheißer in der Küche?
Emotionen, ja. Also wir haben gerade gestern ein Gericht verändert, das war geschmacklich top aufgebaut, aber ich konnte es nicht fressen und hat dadurch auch die Hälfte des Geschmacks liegen lassen. Also es war ein selbstgebackenes Knäckebrot mit sehr gut eingelegten Pilzen, einer wundervollen Gorgonzola-Creme und Stachelbeere. Sehr ungewöhnlich, war ich sehr überrascht. Stachelbeere haben meine Küche selber erfunden. Oder entwickelt. Und die Stachelbeere hat so eine schöne Säure reingebracht zur Gorgonzola-Creme. Das ist jetzt so die Idee dahinter. Mhm. Eingelegt ist. Ne? Da ist immer so ein bisschen Säure drin. Das war echt geil. Nur das Knäckebrot konntest du nicht fressen. So, und das hatten wir schon 10 Portionen geschickt. Ich bin in die Küche gegangen, hab's dann gesehen und hab dann versucht, meinen Leuten zu erklären, was passiert beim Essen. Und da bin ich sehr klugscheißerisch. Mhm. Ich glaube, das ist meine Stärke, dass ich fühlen kann, denken kann, mich hineinversetzen kann in die Position, was bei ihr passiert, warum du ein Essen nicht magst oder warum du ein Essen geil findest. Warum das manchmal ganz toll ist und manchmal eben ganz nicht. Und da war es für mich das reine Haptische im Mund, dieses Mouth-Feeling, bockehartes Knäckebrot, super geil, super lecker. Aber wenn du in die Bullerei kommst, dann willst du saftig abgeholt werden. Dann willst du, Entschuldigung, nicht erst irgendwie Schmuse-Puse machen, sondern dann willst du einfach mit dem vollen Geschäft konfrontiert werden. Dann willst du das haben. Und das habe ich einfach nur aufgelöst. Wir haben dann praktisch das Knäckebrot geschreddert mit brauner Butter, zu einer Art Käsekuchenteig, diesen einfachen, damit es einfach saftiger und geiler im Mund ist. Und dann habe ich noch eine kleine Schicht Tartar dazu gemacht.
Ey, glaubst du, die Leute haben sowas? Ines, hast du sowas im, hast du die Bullerei im Kopf, wenn du sowas hörst? Es geht mir nach wie vor immer noch so manchmal. Ihr habt so geile Rezepte und so geile Kreationen. Und ich denke eigentlich immer in erster Linie an Fleisch. Entrecote.
Entrecote.
Wie sagt man?
Keine Ahnung. Ich bin kein Franzose. Ich sage Entrecote, weil ich finde...
Ach, wegen dem Code. Ja, ich habe das jetzt, weil Ines
zu Gast ist. Sagt der Franzose per se TE oder Entrecote?
Entrecote.
Der Entrecote.
Schön, ja, ich einmal hier Entrecote. Ja. Entrecote. Ah, ich habe die beste Geschichte hier noch gar nicht rausgelassen.
Ich möchte, bevor die beste Geschichte kommt, würde mich mal ganz kurz interessieren.
Gib mir doch mal dein Glas.
Ja. Wie entsteht das eigentlich, dass so neue Gerichte entstehen? Gibt es dann so Workshops? Und lässt man dann einfach irgendwie, sagt man so, hier sind 10 verschiedene Sachen, bastelt mal was da draus? Oder wie passiert dann sowas?
Ja, also bei uns in der Bullerei, ich habe das vor kurzem wieder eingeführt. Ich hatte eine Zeit lang mich so ein bisschen rausgeholt. Entschuldigung. Durch, kann mal jemand Yannick anrufen, dass wir noch eine Flasche brauchen?
Meinst du ernst?
Ja. Also ich hatte mich so eine Zeit lang rausgehalten, weil ich glaube, dass viele Leute ihr Potenzial am besten entwickeln, wenn sie losgelassen werden, wenn sie frei entscheiden dürfen, eigene Fehler machen dürfen, sonstige. Das hat gut funktioniert und dann dachte ich, und jetzt gehen wir den nächsten Steigerungsschritt, mische ich mich wieder ein und habe Geschmacksschulung gemacht. Und das ist so ziemlich das Schwierigste, was man machen kann, weil ich muss dir sozusagen beibringen, was ich vielleicht schmecke. Und wenn ich sage schmecke, dann meine ich, was insgesamt mit mir passiert. Also ich keine Ahnung, wenn du nachts um 3 auf dem Kiez unterwegs bist und schon, ich keine Ahnung, 24 Gin Tonic in der Birne hast, irgendwie so, was soll ich dir da über eine Gurkenessenz und Kaviar und Steinbuttfilet erklären? Also das, also gebe ich dir Salz, Zucker, Säure, so Currywurst. Mhm. Currywurst-Pommes. Yippie-yay. Und das zu verstehen, dass es mit derselben dass dieselbe Person so unterschiedlich schmecken kann und deshalb bestimmte Gerichte sehr sinnig sind und bestimmte Gerichte nicht so sinnig sind, das ist so meine Aufgabe. Und wir machen das immer anhand dessen, dass ich sage, gibt es ein Gericht, was du so richtig scheiße findest?
Ich?
Ja. Ein Produkt, ein Gericht.
Ja, Rosenkohl.
Gut, und jetzt sage ich, und jetzt machen wir ein Gericht mit Rosenkohl. Mhm. Und jetzt mach's lecker. Was magst du gerne?
Also mein allerliebstes Lieblingsessen ist nicht vegan, ist Trüffelpasta.
Warum ist das nicht vegan?
Weil da Parmesan dran ist.
Ja, da gibt es inzwischen sehr gute Produkte. Mir fällt gerade der, ach nee, ist auch nicht vegan. Auch dumm von mir, wollte gerade sagen. Aber mit Umami kann man, also diese per se fermentierten Geschichten, die so ein bisschen ins Käsige abdriften, damit kannst du nuancieren. Ist übrigens mein Argument, warum ich definitiv nicht Veganer werden kann at the moment, ist, weil ich Käse nicht ersetzen kann. Mhm. Ich habe Käse, finde ich, ist so vielschichtig und fein und geil und ich bin großer Speckfan.
Aber was machst du jetzt? Du machst jetzt Trüffel über den Rosenkohl? Nee,
wir sind jetzt beim Rosenkohl. So, jetzt sagst du, Trüffelpasta ist dein Lieblingsgericht, Rosenkohl findest du nicht geil. Warum magst du Rosenkohl nicht?
Also ich wurde als Kind öfter dazu gezwungen und ich
polnischer Background.
Ja. Und ich fand einfach diesen Geschmack und den Geruch ganz schlimm. Und ich habe es dann immer mal wieder probiert. Und wenn ich das schon rieche, wirklich.
Ich muss
ich das nicht. Ja, ich habe auch. Ich auch. Rosenkohl und ich liebe ich zum Beispiel heute. Grünkohl. Ich liebe Grünkohl über alles. Also dieses ganze Kohlige mag ich. Aber ich weiß nicht, was das Problem ist. Rosenkohl ertrage ich nicht.
Rosenkohl hat eine brutale Eigenschaft. Es riecht wirklich wie ein... Früher habe ich meine Schwester damit geärgert, indem ich mir in die Hand gefurzt habe und dann ihr unter die Nase gehalten habe. Ja. Das ist Rosenkohl. Gerade wenn die polnischen... entschuldige, wenn ich darauf... Aber ich meine auch die polnische Nonna als solches. Gibt es da so einen Begriff für?
Babcia.
Die Babcia. Hat sich nicht davor hervorgetan, Gemüse besonders al dente oder besonders auf den Punkt zu kochen, sondern wohl halt... auf den Topf
geschoben. So wie deine Oma den Fisch gekocht hat.
Exakt das Gleiche. Und jetzt entwickelt er ein Aroma, der ist abartig. Wenn du es nicht magst, ich mag das, aber weil es bei mir Emotionen ist. Positiv belegt. Bei dir ist es negativ belegt. So, jetzt muss ich tricksen, dir dieses Negative abzuarbeiten. Und jetzt fange ich an, Geschmacksschulung zu betreiben. Was kann es sein? Und jetzt nehme ich den Rosenkohl. Viele Senföle. Senföle können was unfassbar Schönes sein. Wenn du Sushi-Sashimi magst, dann magst du Wasabi.
Ja.
Wasabi. Senföl ist sehr ähnlich, ist sehr identisch. So, dann sagst du, okay, wie kann ich denn ein bisschen das Unangenehme wegnehmen? Was machst du beim Sushi dazu?
Sojasauce.
Ingwer.
Ach so, Ingwer.
Ingwer. Mhm. Wird oftmals dazu gegessen. Irgendwie so. Also reibst du ein bisschen frischen Ingwer. Und jetzt verlierst du langsam das Furzige. Und jetzt hast du Fachwissen und sagst, okay, Kochzeit ein bisschen reduzieren. Und wirklich Rosenkohl, gebraten, spektakulär lecker. Wir hatten mal ein Gericht in einem Restaurant, was ich betrieben habe. Und da haben wir versucht, so ein Gericht zu finden für die deutsche DNA. Also was ist denn so ein typisch deutscher? Und da war so Kartoffel, Butter, Speck und Rosenkohl. Eigentlich eine traumhafte Kombination. Und wir haben das dann so ein Ticken zusammengeführt und haben das dann rausgebracht. Und wir waren in der Welt, aber wir haben einfach unser fachliches Wissen angewandt und haben leichte Nuancen hinzugefügt, damit der Rosenkohl verächter das nicht mehr auffällt. Die einzige Aufgabe, die er jetzt noch hatte, war, den Rosenkohl wieder reinzulassen in sein Herz. Weißt du, was ich meine? Also, habe ich das gerade gesagt?
Nee, ich muss.
Ich bin gerade dabei,
mich ein bisschen zu verlieben.
Hände weg und, vom Alkohol.
Und das denke wird ja mir, weißt du, was ich gerade denke?
Dass hier der Typ,
der dich anfangs fragte, wie er seine Freundin ins Bett kocht, der soll jetzt gut zuhören, indem er einfach so schön die Dinge erklärt.
Also wirklich. Gibt es noch einen Rosenkohl-Vibrator oder so Liebeskugeln aus Rosenkohl? haben wir alle Themen vereint.
Und zwar war ich neulich in einem Fotoshooting für eine Food-Zeitschrift und wir sprachen über den Arschtampon. Das sagt dir was.
Das mit dem Wodka?
Nein. Das habe ich gestern gelernt.
Boah, das ist ein bisschen wie Rosenkohl.
Aber live?
Das habe ich gestern gelernt, weil da saß dann jemand, das ist bei uns allgemein irgendwie so üblich. Und ich so, bitte? Da geht es um den Wodka-Tampon, kannst du auch gleich erzählen. Obwohl schwierig, nicht zum Nachmachen geeignet, sehr gefährlich, glaube ich.
Super gefährlich. Also bitte auf gar keinen Fall nachmachen.
Bitte erzähl, ich weiß nicht,
wovon. Okay, wir fangen mal mit der guten Geschichte an. Arschtampon ist die billige Variante des Alkoholismus. Du tränkst einen Tampon mit Wodka, schiebst ihn dir hinten rein und über die Schleimhäute wird der Alkohol direkt aufgenommen, ist nicht kontrollierbar, nicht steuerbar, Alkoholvergiftung, Potenzial hoch 10, nicht machen. Es ist ein Trend unter Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie sich günstig berauschen können. Mhm. Das ist so, wie sich früher in Brasilien Kinder hinter einen HVV-Bus gelegt haben und die Abgase. Also es ist nicht lustig, ist nicht, also in der Erzählung ja, aber im Machen absolut nicht komisch, nicht wichtig. Müssen wir auch überlegen.
Hat nichts mit Genuss oder Gesellschaft zu tun.
Außer du hast gern Tampon im Arsch. Dann auch,
ja, aber den kannst du ja auch so im Arsch, ohne Wodka haben.
Und es soll direkter und schneller wirken, wo ich auch sage, naja gut, das Schöne am Alkohol ist doch das langsam Berauschende. Nicht diese Kelle, wie du hast, wenn du 2 Spritzen Heroin im Schädel hast. Also das kann ja nicht geil sein. Das ist ja einfach nur weg. Aber das langsam, das Und du musst echt vorsichtig sein.
Irgendeiner muss mal auf Sebastian sieht so aus, als ob er irgendwie schon daran interessiert ist, das mal auszuprobieren.
Das mit dem Tampon?
Ja.
Mit dem Wodka?
Ich bin mir relativ sicher, das kommt aus irgendwelchen Völkern, irgendwie früher, wo man irgendwelche...
Russland.
Nein, ja, wahrscheinlich.
Wo es kalt war.
Ich meine, ich kenne den Begriff gerade nicht, so eine polnische Variante. Toastbrot mit Klebstoff zu bestreichen, auf die Heizung zu legen und dann mit dem Handtuch drüber. Das ist so eine polnische Inhalation.
Echt?
Ja, soll auch fröhlich machen im Kopf, aber auch echt dumm. Also das soll richtig dumm machen. Das ist so die fortgeschrittene Variante von früher ein bisschen mit der Uhu spielen.
Okay, weißt du? Ich hoffe, meine Eltern haben das nie bei mir irgendwie angewendet.
So klar. Nee, hey, ich bin noch nicht jung. Ich kenne Uhu natürlich. Hier, so? Der Gelb.
Ich bin
gelb
noch nicht schwarz. Jung?
Ich bin noch jung.
Ach so.
Nicht jung.
Ach so.
Auf jeden Fall, das ist nicht die Arschtampon-Geschichte, die ich erzählen wollte, sondern meine Arschtampon-Geschichte ist ein, Menschen mit mehr Körpermasse neigen manchmal dazu, in Körperritzen, die normalerweise nicht ganz so ausgeprägt sind, etwas stärker zu transpirieren. Mhm. Also schieben die sich hinten sozusagen einen Tampon rein, um den Schweiß aufzunehmen. Also das nennt man so eine Art Binde.
Ach, das habe ich noch nie gehört. Also du steckst dir Tampons zwischen irgendwelche Falten?
Also in den Arsch rein, weil du Arschwasser hast. Und Arschwasser, Entschuldigung.
Ach so, du meinst sowas wie eine, wenn du Ausfluss hast.
Wir wissen doch alle, was Arschwasser ist.
Ja. Also wir wissen.
Du kannst doch nicht Ausfluss mit Arschwasser, weil Ausfluss brauchst du ja nicht irgendwie zu
verstecken. Können wir bei meinem Thema bleiben,
bitte. Wie heißen denn diese Binden, die man sich da...
Ich hab doch, ist doch
dick,
was ist denn das? Danke. Aber sowas meinst du doch.
Ja, sowas in der Richtung.
Ja.
Und dann wollte man mir das nicht glauben, dann kamen wir auf eine von den Frauen benutzten Schale.
Menstruationstasse?
Boah.
Voll im Trend aktuell.
Dieses Ding.
Ja.
Weißt du, was ich mir
denn... Ich liebe das.
Nicht sagen. Ich bin Fantasie... Bitte.
Warum
nein, bitte nicht reden. Bitte. Kulinarischer Podcast. Weil jetzt muss ich meine Kulinarik da reinbringen. Ich denke jetzt an Spanien, an eine Schinkenproduktion, wo da oben die ganzen Schinkenhälften sind. Und die sind ja nicht gekühlt, sondern die räumen da. Und wenn das Fett darunter tropft, ist da unter so eine Schale. Und da sammelt sich dieses Tropffett vom Schinken. Und ich denke, Bilder. Und ich denke so, oh, bitte nicht. Auf jeden Fall haben wir kurz gegoogelt. Das ist nicht mein Thema gerade. Aber ich alber nicht, ne? Sondern
aber
es ist
du
so,
hast auch damit angefangen, möchten wir mal ganz kurz sagen.
Ihr stellt also,
und du willst auch immer Charlotte Roach haben.
Nur eine Geschichte erzählen. Weil wir sind auch, also heute ist ja Sex-Podcast sozusagen, aber auch Kulinarik. Und jetzt wird's lustig. Ich habe dieses Ding gegoogelt, weil man mir das nicht glauben wollte, dass es das gibt. Bin auf eine www, ich glaube tropfschale.de oder irgendwie sowas. Diese Tasse gegangen, das wollte ich sagen, bitte. Und der vierte, fünfte Eintrag, und ich bin ja Google erste Seite. So, ich glaube, ich bin woran unsere Gesellschaft krankt. Google erste Seite ist der Informationsfluss, den man heutzutage hat. Sechster Eintrag, lese ich nur veganer Code. Und dann denke ich so, ach, das ist ja interessant. Und dann google ich so weiter. Und da war ein Versand, der veganen Code verschickt hat. Das heißt, es gibt ja im sexuellen Fetischbereich, würde ich das mal sagen, Menschen, die auch nicht ein Entrecode, sondern einen menschlichen Code.
Das ist mein Humor.
Kaviar.
Endlich hast du ihn.
Es ist Kaviar.
Ja, Kaviar finde ich echt eine freche Bemerkung dafür. Also, weil das bei mir ist kein Kaviar. Also,
aber manchmal,
so, jetzt
manchmal
ich schöne Geschichte.
Gibt's ja Kaviar-Schiss. Ne?
Kannst du ja noch weiter erzählen gleich. Auf jeden Fall gibt es in dieser Welt, ich meine, jeder, der Reservoir Dogs gesehen hat, Mr. Brown.
Ja.
Er hat mal genascht, aber nur ein kleines Stückchen. Aber nur ein kleines Stückchen. Und da ist noch Mr. Brown. Es gibt Menschen, die haben da eine Leidenschaft für und unter diesen Menschen wiederum gibt es auch Menschen, die vegan sind. Und jetzt haben sie ein spezielles Bedürfnis. Und jetzt, finde ich, übertreiben wir mit der Überindividualisierung. Die haben ein Bedürfnis nach veganem Kot. Jetzt gibt es junge Studentinnen wohl, die veganen Kot herstellen, um ihn dann in einem Fetischbereich in 100 bis 150, 250, 500 Gramm Dosen mit konsequenter Kühlkette.
Ja.
Konsistenter Kühlkette in dem Kühlkette Fall.
Verschicken.
Das was heißt, kostet das?
Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht bestellt.
Um das Studentenportemonnaie aufzufüllen.
Wahrscheinlich. Das ist so, ich meine, früher war das Schrägste, was wir hatten, waren getragene Schlüpfer. Irgendwie
dann bei der Mutter diese Mulinex-Maschine zu Hause zum Einfrieren, weißt du, wo du die Plastiktüten zugemacht hast, da hast du den Schlüpper dann nämlich rein und dann wurde der verkauft auf eBay. Das ist meine Generation.
Weißt du, wovor ich gerade Angst habe, dass du sogar weißt, wie das Verschickungspotenzial aussah. Ich wusste nur, es
wie guck dir doch Sebastian an, der sieht doch aus wie einer, der sich Schlüpper irgendwie im Internet
schnallt. Oh Gott.
Doch, natürlich hast du
doch,
das.
Hast du gerade. Auf
jeden Fall.
Die meines Vaters.
Du hast richtig von alten Omas Schlüpfer im Internet bestellt.
Ich sag ja nicht, meine Mutter wäre eine alte Oma.
Aber es klang gerade so. Du warst jetzt gerade.
Nein.
Du hast gerade davon erzählt, wie ich eine Bolognese koche. Er schnippelt das Gemüse klein, dann schwitzt es in Olivenöl an, ein bisschen Tomate.
Er steht drauf. Auf eine andere Art von Bolognese, aber eher in der Unterhose.
Boah, ich hab dich neulich so mies vorgeführt. Es gibt eine
War ich dabei?
Nee, natürlich nicht.
Hast du?
Ja.
Wo?
Ja?
Erzähl.
Ich hab dir neulich angedichtet, dass du einen Fetisch für extrem alte Frauen hast.
Das ist jetzt nicht ganz gelogen.
Aber extrem.
Ach so, ja.
Gut. Du kennst meine Fantasie.
Ja. Ach so, ich weiß auch, wie du drauf kommst. Ja, ja. So. Ja, ja.
Ein Extrem.
Ich hab
75 draus gemacht und du hast es klar gemacht. Und dann so, nee. Und ich sag, doch, der, ja. Und dann steht er bei der Rewe kleinen Bühne, Familienfest auf der kleinen Bühne und moderiert das.
Also jetzt
und
nicht
eben
mehr.
Gerade noch die Oma
jetzt nicht mehr.
Ja, aber lieber so als umgekehrt.
Ja. Auf jeden Fall. Das ist so. Ja. Ist das,
doch,
ist,
stimmt, was dran.
Also da geht's schon zu weit, oder? Obwohl es geht
auf Omas nicht. Omas zu stehen, finde ich nicht.
Ich war beim veganen Entrecôte.
Ach so, ja.
Obwohl auch nicht. Wenn die Leute das wollen, dann sollen sie es machen. Ist so.
Das ist aber schon hart.
Ich frage mich nur, wie man auf die Idee kommt. Also wo so ein also wir haben dann weiter gesponnen gestern so ein bisschen. Mit Freunden saßen wir zusammen und die beiden waren homosexuell. Und wir haben dann so drüber gesprochen, was gibt's denn noch? Was für eine Doku?
Ah, da weißt du, wem du es erzählt hast.
Und nee, da bist du vollkommen auf dem Holzdampfer. Okay. Holzdampfer?
Also ich bin am falschen Dampfer
und Holzweg.
Richtig schon in so einer NDR-Talkshow wurde das nämlich erzählt.
Ein Einspieler für Bo.
Und dann haben wir uns nämlich gefragt, und da habe ich so gefragt, ob es eigentlich, weil womit willst du Leute noch schockieren? Und eigentlich kannst du das ja nur noch mit Faschismus, Nazitum irgendwie so. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich schwule Nazis? Und ja, es gibt sogar eine große Gruppe unter den schwulen Nazis. Mhm. Und jetzt habe ich mir gefragt, gibt es auch vegane schwule Nazis, die gerne Scheiße fressen? Und
das
dann haben wir uns einen Internetversand aufgebaut. Und ich könnte mir vorstellen, dass es den Nischenmarkt bedient, aber richtig, der dann einfach Schwule verschickt. Klingt nach einer Geschäftsidee?
Ich finde, daraus könntest du auf jeden Fall überlegen, ein neues Restaurant zu machen. Irgendwie mit so einer schwule, vegane Nazi-Scheiße.
Also gut, wir waren wohl gestern dann in einem Modus drin, dass das, also wir waren begeistert.
Ihr wart betrunken.
Ja. Also darum geht es ja. Es gibt gerade so eine Frikadelle irgendwie hier, die in weltweit gerade für Furore sorgt, Beyond.
Ja.
Irgendwie angeblich super ausverkauft. Mhm. Einfach ein Fick-Marketing-Trick. Also wirklich kriegst du überall. Also jemand, der ein bisschen Kontakte hat. Und damit meine ich jetzt nicht so jemand, der auch Crack, Kokain, Heroin verkauft, sondern wirklich einfach nur Lebensmittel verkauft. Bei der Metro kann ich das immer noch kistenweise einkaufen. Also da ist kein... Da ist keine Knappheit vorhanden. Dieses Produkt, ich habe mich mit jemandem unterhalten, bin ich so halb informiert gerade. Ich habe mich neulich mit Sarah Wiener getroffen in Wien zufällig. Also mit Absicht, aber ich war in Wien, sie war in Wien. Wir haben uns für einen Kaffee verabredet. Ich habe sie gefragt nach ihrer Einschätzung. Und Sarah, die mag ich ganz gerne, weil sie in ihrer fixen, manchmal militanten Position immer wieder variabel ist und sich bewegt. Und sie sagt einfach, dieses Beyond ist der größte Wix, den man nur kaufen kann, wenn man ansatzweise diese Entscheidung trifft, das zu essen, aus Nachhaltigkeitsgründen, Umweltgründen oder sonst. Der einzige Grund ist Tierschutz, aber ganz ehrlich, dann friss keine Frikadelle. Also das ist so, es gibt keinen Grund. Es ist Moneymaking at its best. Also wirklich besser kann man kein Geld verdienen für die Produzenten. Es ist ein globales Unternehmen, was dahinter steht. Sämtliche Produktionsweisen, sämtliche Techniken, die dahinter stecken, um das schmackhaft zu machen, sind so fern jeglichen Bedürfnisses nach Natürlichkeit. Es ist einfach ein Haufen Klumpen industriell gefertigte, vielleicht
Scheiße.
Wohlschmeckende, nach Fleisch wie auch immer schmeckende Scheiße.
Okay.
Komplett überteuert.
Vor allem nicht nur Fleisch, es schmeckt so ein bisschen nach Pups.
Es schmeckt ich habe es gegessen, weil ich waren auf einer Grillparty und Menschen haben sich zwei von diesen Dingern mitgebracht, weil sie haben nur zwei bekommen bei Lidl damals irgendwie so oder irgendeinem anderen Discounter. Und das war so the shit. Und ich hatte nur in der Bildzeitung davon gelesen und dachte so, interessant, ich probiere das. Erster Moment denke ich so, Konsistenz ganz geil. Ziemlich dicht am Hack. Also Das ist ja so die Idee. Und dann den Geschmack, der hat mich das letzte Mal, dass ich so einen Wichsgeschmack in der Fresse hatte, war irgendwie, als ich morgens um 4 besoffen mit dem Döner zu Hause bei mir auf dem Sofa eingeschlafen bin, beim Abbeißen, morgens beim Aufstoßen aufgewacht bin, der Rülps reflektiert wurde durch das halb geöffnete Dönerbrötchen, ich aber das Tzatziki schon im Hals hatte. Und das war so, wenn ich Tzatziki sage, ich habe ja Probleme mit dem S-Laut, Tzatziki. Aber dann kommt so, und dann denkst du auch so, oh, bitte nie wieder Döner. Aber nur weil du die Reflexion deines eigenen Geruches in eine Intensität, und das hat das Brötchen auch. Also diese Beyond-Kacke. Wirklich. So, und jetzt habe ich mich gefragt, rede ich so negativ dagegen? Oder habe ich eine Verantwortung als Gastronom?
Das anzubieten.
Als Kulinariker zu sagen, ja, aber jeder Schritt in die vegane Richtung ist der richtige Schritt, weil wir vermindern Tierleid. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das ist zum Beispiel für mich eine Would You Rather. Would You Rather ein Scheißprodukt, was scheiße schmeckt, ein Scheißnachgeschmack, was gepimpt ist im Chemielabor durch und durch, was keine bessere CO2-Bilanz hat oder ganz im Gegenteil, sehr viel negativer zum Wohle des Tieres. Also kommuniziere ich aggressiv und laut, so wie ich es jetzt gerade tue, oder sage ich, nee, aber komm, ist doch toll.
Und was deine Antwort hast du aber noch nicht?
Ich hänge noch am Toll. Weil auch da gibt es Wege, können sich noch entwickeln.
Aber hast du das Gefühl, du musst es mehr und mehr bedienen?
Nee, ich möchte es aber. Ich kriege mit, dass ich Gehör bekomme und dass Menschen manchmal ihr Denken überdenken aufgrund von Informationen, die sie von mir bekommen. Und es wäre jetzt ein leichtes, irgendwie von mir auf Dinge rumzuhacken und Dinge scheiße zu finden, was ich tue. Aber ich finde, mit meiner Positionierung in der Öffentlichkeit muss ich hin und wieder mal reflektieren und sagen, easy Tiger, du bist ein Melzer und deshalb trägst du auch eine Verantwortung. Weißt du, was
ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß aber auch, dass wir wirklich sehr gut in der Zeit sind. Das Gastgeschenk würde ich aber ganz gern nochmal schematisieren. Das
ist der größte Rohrkrepierer bislang, den wir hier hatten, bis auf ein, zweimal. Ja. Ich hoffe, du hast dir Mühe.
Als Thema oder als Mitbringsel?
Sowohl als auch.
Nee, das Thema ist gut.
Ja?
Ja.
Ich möchte ganz kurz was zu Beyond Meat sagen. Also ich habe es selber noch gar nicht probiert und finde es total interessant, das jetzt aus deiner Sicht auch mal zu sehen oder aus deiner. Das Ding ist, ich habe das immer nur so von Veganern gehört und was war total interessant.
Was sagen die?
Ja, aber die waren so, ja, ich habe das einfach mal auf den Grill geworfen, keiner hat was gemerkt und was weiß ich nicht was. Und das finde ich natürlich toll, ne, wenn man mir so erzählt, dass Leute, die kein Fleisch essen, dann sagen, oh, schmeckt voll lecker, die dann so sagen, ja, aber bei Fleisch, das ist ja so, also ich kann ja gar nicht vegan werden, weil der Geschmack fehlt mir. Aber wenn du jetzt sagst, das ist voll mit Chemie, das sind schlechte Inhaltsstoffe und sowas halt, dann bin ich auch abgefuckt, weil ich mir denke, so, das kann doch nicht sein in der heutigen Zeit.
Nein, aber es entspricht ja dem, was ihr am Anfang gesagt habt. Den Geschmack wird keiner vermissen. Den Geschmack kann ich nachbasteln. Was ist es, warum wir Fleischesser so schwer darauf verzichten können? Irgendwas anderes scheint zu fehlen, weil der Geschmack ist da, den kann ich faken. Das hat Beyond geschafft. Im ersten Moment muss man sagen, du beißt da rein und denkst, jo, ist. Mhm. Würde ich dafür reisen? No way. Zu süß, zu dit, zu dat, zu rauchig. Irgendwie so und noch offensichtlich. Aber meine Zunge ist auch geschult. Also ich habe Geschmack. Das will ich nicht sagen, dass die anderen Leute es nicht haben. Aber du kannst schon Leute damit blenden. Aber es ist trotzdem ja nicht das Richtige. Ich meine ganz ehrlich, es gehen auch Leute zu irgendwelchen Fastfood-Ketten und essen vermeintliches Hühnerfleisch, wo du denkst so, naja, das isst ja keiner, weil er Hühnerfleisch schmeckt. Sondern man isst es, weil es vielleicht Hühnerfleisch ist. Was es nicht ist. Das ist so, gestern war ich unterwegs und habe mir Erdbeermilch gekauft an der Tankstelle. So, ich hatte diese Glasflasche Erdbeermilch und ich hatte so ein Erdbeerflash irgendwie, es war heiß und ich dachte so, oh, eine schöne Erdbeermilch. Und ich habe echt gedacht, welcher crackabhängige, koksende, Heroin in die Augapfel spritzende Lebensmitteltechniker hat bitte entschieden, dass diese wirklich pinkfarbene Einhornpisse nach Erdbeer schmecken soll. Das war alles, aber es hatte nichts, gar nichts. Es hatte wieder was mit Milch zu tun, es war einfach so ein ähnliches Beyond.
Okay.
Also es ist irgendwie da, aber das Zeug, ich kenne die Unternehmen. Ich habe da viel gedreht über in den Dokumentationen. Da sitzen Geschmacksexperten, die haben dann weiße Anzüge an, weiße Mützen, die haben Bartschutz, das hier. Und die sitzen dann und haben Ja. Aber ganz ehrlich, wenn das Erdbeer sein soll, dann hat er vorher also wirklich eine halbe Stunde vorher in seiner Mittagspause vegane Scheiße gefressen.
Diese Erdbeerschnüre oder sowas halt, dass man schmeckt nach Erdbeer.
Ja gut, aber das sind Süßigkeiten. Bei Süßigkeiten ist für mich immer scheißegal. Das soll britzeln, pimpeln, das soll sauer, scharf, irgendwie in allen. Aber eine Erdbeermilch, das war null. Wer hat denn stehen, also wie behindert sind wir, wie bescheuert sind wir, dass ich wirklich sage, aber ich hole mir und probiere das so.
Aber es gibt sehr gute Erdbeermilch. Wirklich, und Vanille und Schokomilch. Also
ich finde, allein Erdbeermilch ist für mich etwas, wenn man mir sagen würde, möchtest du Erdbeermilch haben, würde ich sagen,
Aber jetzt komme ich noch mal zu einer
Geschichte. Dieses Käseding von irgendeiner Hartz-IV-Sendung, die es im Fernsehen gab, Erdbeerkäse oder sowas halt, ne?
Ja.
Ja, das ist für mich, seitdem ist es für mich so
geschmutzt. Ich hab wirklich drei sehr große Fernsehsendungen, die ich sehr schätze, Wetten, dass zu den guten alten Zeiten, irgendwie so Kitchen Impossible, wo ich selber da bin, weil das mein Wetten, dass, und ich liebe Frauentausch.
Mit Erdbeerkäse?
Ja, ja. Okay. Die Folge fand ich nicht in Ordnung. Mhm. Wirklich nicht in Ordnung.
Stopp.
Nee, weil die fand ich auch nicht in Ordnung. Also die krassen Dinger. Aber ich finde es immer so krass, wenn die Vernünftigen, die vermeintlich schlauer und Frauen
sind bei den Assis.
Und nach einem Tag anfangen zu heulen, als ob sie gerade 7,5 Monate Einzelhaft hinter sich haben. Unter den größten Entbehrungen, in den größten Kakerlakenbuden. Die sind nur reingekommen und ich liebe Frauentausch.
Gibt es das eigentlich noch?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe in letzter Zeit nicht mehr so viel Zeit
dazu. Ewig nicht gesehen.
RTL 2 ist...
Ist das nicht RTL 2?
Doch, definitiv. Ja. Aber ich finde es irgendwie ganz geil. So, das ist so.
Wo lief denn Kitchen Impossible?
Bei Vox läuft noch. Okay. Entschuldigung.
Kleine Retour. Super, schaltet bitte
schöne Retourkutsche gerade. Nur weil ich jetzt
den... Fand ich gut. Was machst du eigentlich?
Wo lief eigentlich
Kitchen Impossible?
Ja. Mein Gastgeschenk.
Warte, was hatten wir denn gerade noch? Eben gerade hatte ich nur eine schöne Geschichte.
Überleg mal, während sie jetzt endlich
Gastgeschenk hier rausholt. Ja. Wir bauen dir Brücken und Brücken und Brücken.
Nee, ich sehe schon, seitdem ich hier drin sitze, kriege ich einen Zettel hier mit Gastgeschenk drauf. Muss ich was dazu erklären?
Hast du den selber geschrieben?
Nee, der wurde mir gereicht. Ich habe hier so eine Öko-Fotzen-Tüte mitgebracht, die auch einer von euch gerne mitnehmen kann. Und ich sehe auch ihr Sebastian damit rumrennen und Omas damit aufreißen.
Ich kenne das nur auf dem Kopf von den Frauen, die ich abschleppe, dieses Netz.
Ja, aber ganz ehrlich, die Löcher sind auch kleiner als das, wo du reinhältst. Ja,
weißt du, worauf ich richtig stolz bin? Ja.
Nee.
Dass ich in diesem Podcast der Einzige bin, der das Niveau hochgehalten hat.
Heute.
Auf gar keinen Fall.
Ich bin ein Garant dafür.
So scheiße geschnitten, dass du der Perversling bist. So, ich fange jetzt mal ganz kurz an.
Ich wollte nur eins sagen. Toller Sack. Also, Beutel.
Dankeschön. Wirklich, mir gefällt er auch gut.
So, dann ziehe ich mich jetzt wieder an.
Ich finde einfach so die Diskussion um Strohhalme im Restaurant, man trinkt, finde ich vollkommen überflüssig. Aber wir kriegen häufiger den Hinweis bei Kitchen Impossible.
Man braucht doch auch keine Strohhalme. Wofür brauchst du einen Strohhalm? Wirklich, ganz ehrlich, das ist für mich auch sowas. Nee, also Geschmacksnerven komplett verteilt auf der Zunge. Ich brauche nicht einen Strohhalm, der das direkt hinten...
Ich hatte einen Partner, der hat so hart wirklich gearbeitet. Kein Scheiß hinter der Geschichte. Der ist an der Treppe ohnmächtig geworden, hat einen ganz kurzen Blackout, ist die Treppe runtergefallen, ist auf den Kantstein, also auf eine Art Kante gefallen, hat sich den Kiefer gebrochen, die Zähne rausgeschlagen. Jupp, der braucht einen Strohhalm.
Okay, verstehe ich.
Und dagegen sage ich so,
aber wir reden jetzt nicht über Leute, die irgendeine Behinderung haben.
Der hat keine
Behinderung,
der ist die Treppe runtergefallen.
Der hat doch jetzt eine Behinderung, weil er nicht mehr...
Jetzt nicht mehr, jetzt wieder in Ordnung.
Also jetzt hat er wieder... Jetzt hat er veniert.
Ja, jetzt ist alles wieder
drin. Jetzt ist richtig so, richtig Dieter Bohlen.
Aber stell dir mal Stefan vor, Raben. Keiner hätte den Strohhalm erfunden, der wäre verhungert, der wäre tot jetzt.
Dann gibt es doch diese Schnabeltasse.
Stell dir vor, die gäbe es auch nicht. Dann braucht ein Strohhalm.
Also die Schnabeltasse gibt es bestimmt auch mittlerweile aus Bambus.
Oder aus Glas. Nein, generell braucht man keine Strohhalme. Generell braucht man viele Dinge im Leben.
Ja, also das ist...
Aber wie kommst du, was hat es mit der Tasche zu tun?
Wegen Nachhaltigkeit.
Ach so.
Dass ich jetzt gerade nach der 5. Staffel Kitchen Impossible entschieden habe, wir brauchen Jutebeutel. Ich bin gerade auf einem Jutebeutel-Trip und habe jetzt für mich entschieden, ich werde nicht mehr irgendwie vor Ort Plastiktüten mir geben lassen.
Ach so.
Ich lasse mir gerade. Und ich war jetzt am Recherchieren, gibt es sowas wie coole Jutebeutel? Und ich muss Nein sagen.
Da musste Ines fragen, die kommt aus Berlin, das ist ja sozusagen die Hauptstadt und Erfindungsstätte von Jutebeuteln. Oder aber du fragst mich, lieber Tim, weil ich habe eine kongeniale Idee just in diesem Moment. Und zwar sollen unsere Zuhörer einfach unter nachschlag@fite-gastro mal ein paar Vorschläge für Logos schicken, die du dir auf die Jutebeutel raufknallen kannst. Und so fair muss ich sein, auch wenn ich Fite Gastro-Fan natürlich erster Stunde bin, du sagst ja, es geht hier um Kitchen Impossible. Das heißt, ich lasse euch sogar Freiheit, macht was für Kitchen Impossible oder für Fite Gastro oder vielleicht eine Cross-Promotion mit beidem. So.
Ich habe auch extra diesen Beutel ausgesucht. Und da ist
komm drin, raus.
Einmal Tempe.
Ich liebe Tempe.
Tempe. Genau, mit Gyros-Geschmack, weil.
Das finde ich scheiße.
Okay. Kannst du ja trotzdem mal ausprobieren, ja. Weil ich habe Tempeh schon naturbelassen probiert und auch schon aus Asiamärkten und all sowas. Und ich muss sagen, ganz oft habe ich gedacht, nee, ist nicht das, was ich irgendwie auf Bali oder sonstiges gegessen habe, wo ich merke, muss nur kurz angebraten werden, schmeckt. Und das ist eine bestimmte Sorte, die ich finde, da kann selbst jemand, der gar keine Ahnung davon hat, das einfach mal in die Pfanne hauen und es schmeckt, weil es schon so zubereitet ist. Gut, ist jetzt vielleicht nichts für dich, aber whatever.
Nee, es hat jetzt schon ein bisschen das Problem, genau das, woran es ein bisschen krankt. Es ist, also Tempeh-Gyros-Geschmack ist schon so sinnbefreit, ist genauso wie, keine Ahnung, Frischkäse-Zubereitung mit whatever-Geschmack.
Also ja,
der Geschmack ist halt nicht drin. Es ist gut, ich verstehe, was du damit sagen willst, aber Tempeh als solches, tolles Produkt.
Ja.
Fermentierte Sojabohnen haben eine gute Geschmackstiefe, brauchen nicht viel. Ein paar Aromen. Du musst dich einmal für diesen Geschmack begeistern. Eigentlich.
Das kannst du.
Ja, das wollte ich sagen.
Genau.
Ja, ja.
Das kann aber nicht die Allgemeinheit. Dann hätten wir als nächstes diesen Tofu. Ich weiß nicht, inwieweit ihr irgendwelche Brands oder kannst so. Sagen.
Black Forest Tofu.
Genau. Von Typhoon. Finde ich super, gerade für Leute, die mit Tofu nichts anfangen können, finde ich den echt super.
Da hat jetzt nicht irgendwie der Griffelo geklopft, sondern ich habe einfach nur mal geguckt, irgendwie, wie die Konsistenz von diesem Tofu ist.
Ja. Das ist schon hart. Ja. Und der schmeckt wirklich, ich liebe Sachen zum Wegsnacken. Das ist eh alles so, mein, ich liebe es, Sachen zu snacken, weil ich nicht groß Kochkünste kann und sowas halt alles. Und deswegen mag ich das gerne irgendwo rein zu dippen oder einfach so wegzuessen. Und das ist ein Tofu, den muss man nicht irgendwie groß anbereiten oder sowas. Deswegen habe ich den mitgebracht.
Toll.
Dass ihr den auch einfach so probieren könnt. Dann Harvest Moon, der Kokosnussjoghurt.
Den habe ich sogar selber schon mal gekauft.
Ja? Hm. Und? Wirk?
Nein, der ist in Ordnung, aber der ist teuer.
Ja.
Sinnbefreit teuer.
Ja.
Der ist ein bisschen so wie der Piccolo auf dem Kiez.
Ja, dann freue ich mich doch, dass ich den dir mitgebracht habe, weil das ja quasi so wie Gold ist.
Das ist sozusagen was der Kaviar unter den veganen Joghurts.
Kokosjoghurt.
Ja.
Und dann habe ich noch was mitgebracht, das ist persönlich eins meiner Highlights. Das ist von Zwergwiese ein Aufstrich und der nennt sich Papuccini. Und das ist wirklich der geilste Aufstrich ever.
Finde ich jetzt schon geil.
Mhm.
Gebt ihr aber euren Intellekt ab in dem Moment, wenn man in so einen Bioladen reingeht. Papuccino.
Papuccini.
Ja, Papuccini.
Ja.
Was soll das? Ist das eine Mischung aus Paprika und Cappuccino?
Nee, das ist
oder eine Mischung aus Paprika und Steinpilz?
Das ist also eine, ganz kurz, guck mal. Paprika und Zucchini.
Ja, aber ihr werdet doch in dem Moment, wo ihr aufhört mit dem Fleisch, werdet ihr doch nicht automatisch leer im Kopf. Du kannst doch nicht als erwachsene Frau, die du ja bist, in einen Laden gehen und sagen, ich hätte gerne und dich dabei noch ernst nehmen. Also das ist genau das, was sie so... Sag mal, das Glas. Ich hatte letztes Mal hier so eine schöne Creme, die hieß so Papuccini. Habt ihr die noch?
Okay,
da kannst du dich doch nicht ernst nehmen.
Also... Jetzt zu meiner Motivation, was bei mir direkt hochkommt, alle Leute, die ihren Partner Schatz nennen, ne? Oder Schatzi, sind für mich viel schlimmer, als die sagen, Papuccini ist für mich etwas, was ich geil finde. Oder die sagen, hey Süße, weißt du? Also Mausi oder was weiß ich nicht was, das ist für mich viel, viel schlimmer. Aber Papuccini schmeckt mir einfach verfickt nochmal gut.
Schmeckt sehr gut. Aber der Name ist scheiße. Der Name alleine wird dafür sorgen, dass es nie kommt. Aber es schmeckt wirklich gut.
Ja.
gekauft werden. Mm. Ja. Die Creme ist gut. Aber ja. Papuccini für kein Geld. Wie soll ich das jemandem als Tipp geben? Sag mal hier, Sebastian, ich habe da neulich so einen Podcast gemacht, da war die tolle Ines da irgendwie und da haben wir drüber gesprochen, da hat sie mir eine Creme empfohlen, die Papuccino, großartig, großartig. Findest du da und da irgendwie so das auf gerösteten Ciabatta irgendwie oder oben bisschen, die, bisschen so, fuck off.
Echt, ich find's halt so null schlimm, weil ich
hast einfach, du jemandem schon mal empfohlen, Papuccino?
So vielen Leuten also das und ist aber alle scheiße sagen, lecker. Ja.
Ernsthaft?
Ja, das ist scheiße lecker.
Ja.
Boah. Das ist gut.
Ja,
das ist mega super. Gut. Aber der Name ist trotzdem scheiße. Ja. Papuccini, warum?
Ich hab's, guck mal, ganz ehrlich, ich hab's selber nicht gekauft. Guck mal,
irgendjemand muss
doch
mal gesagt haben.
Und hat's mal mitgebracht und ich war so, oh mein Gott, das ist so eine geile Scheiße.
Aber irgendjemand muss doch mal gesagt haben, das Ding nenne ich Pesto.
Aber ist doch auch gut.
Pesto passt doch. Also es ist ja keine Pesto.
Nein, aber jemand hatte eine tolle Idee, was Pesto zu nennen. Oder ein Frikassee oder ein... Eine Frikadelle ist ein schöner Name. Aber jetzt ernsthaft, Papuccini, ich bin mir relativ sicher, dass wir Papuccini nicht in den nächsten 50 Jahren im Duden auftauchen sehen, als gängiges Symbol für eine Würzcreme aus Paprika
und Zucchini. Ich glaube, es gibt schon so einige Leute, die so ein Dad-Issue haben, die sagen, du bist mein Papuccini.
Pass auf, jetzt. Es gibt auch Leute, die vegane Scheiße fressen. Ich sehe das ein bisschen so wie Friseurgeschäfte.
Oh Gott, Harlequin.
Come in.
Harlequin.
Oh, come in. Sehr, aber das ist das Niveau.
Ja.
Und das ist dieses so.
Hier gibt es hier Altona Straße, Herport.
Gibt es auch?
Herport.
Ja, klar. Aber das ist genau das. Und das ist, glaube ich, sowas wie Papuccini.
Ja.
So, ich wüsste jetzt nicht, ist das unser Sponsor diesmal?
Was?
Ist das unser Sponsor?
Das ist nicht unser Sponsor.
Das habe ich mitgebracht.
Das ist unser Gastgeschenk.
Nein. Sonst könntest du noch eine schöne Werbung einsprechen. Nee,
kriegen wir kein Geld für. Das war jetzt auch ein Gastgeschenk.
Also qualitativ ganz lecker. Also nochmal, Zwergenwiese. Schwierig. Schwierig. Ich denk
sehr oberflächlich.
Ich denke mich in eine Welt zurück, wo ich am Kennenlernen von Frauen war. Ich stehe im Mäthaus, im Valentinscup, Hamburg. So, und es läuft irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Guns N' Roses oder so. Mm. Und ich lerne jemanden kennen und sage, du, ich hatte zu Hause noch ein bisschen, übrigens vom Zwergwiese, ein bisschen Cappuccini. So, dann lass uns doch kurz zur Bäckerei fahren und noch so ein bisschen Cut oder whatever. Dann Ding ist doch durch.
Ja, aber ich weiß auch nicht, womit du krass begeistern kannst. Also, wenn es reicht mir ja schon, wenn jemand sagt, ah ja, okay, du bist vegan. Pass auf, ich lass mir was einfallen. Komm einfach zu mir mit nach Hause. Und,
zum Snacken.
Ja. Und dann,
fällst du drauf rein.
Genau, und dann fall ich eh nicht drauf rein. Aber also mich persönlich, klar, jetzt nachdem ich das kenne, wenn jemand das droppen würde und nachdem diese Sendung jetzt online gegangen ist, ist es sowieso, glaube ich, noch ein bisschen
Papuccino
schwieriger.
Papuccino wird echt eine enge Nummer.
Ines.
Du bist zugeschissen.
Ja. Aber du könntest das nächste Mal, wenn du beim Italiener bist, ich hätte gerne noch zwei Papuccino. Cappuccini, Entschuldigung.
Nein, aber das mit Nudeln.
Das ist geil. Also ich finde es richtig
okay,
lecker.
Jetzt bewegen wir uns auf ein Niveau, irgendwie Philadelphia in Pasta reinzurühren, damit du eine cremige Soße hast.
Das ist,
also jetzt verlierst du es gerade. Ja. Hast du was Richtiges gelernt? Hast du einen Beruf?
Ja, ich habe tatsächlich Radiomoderatorin gelernt. Also ich habe ein Volontariat gemacht als Hörfunkmoderatorin und Redakteurin.
Podcast unterwegs.
Podcast, Comedy und T-Shirt.
Und T-Shirt?
Ja. Und ich bin vielleicht Influencerin auch, kann man so sagen.
Wie funktioniert das Business?
Welches Business?
Influencerin.
Bei mir weniger.
Ja, aber wie funktioniert das?
Also man kriegt Anfragen, ob man diverse Produkte irgendwie bewerben möchte.
Ich habe keine einzige bislang bekommen. Keine einzige, für nichts. Für gar nichts.
Das wundert mich, aber vielleicht, weil du einfach keine E-Mails liest oder weil du keine E-Mail hast und weil du keine WhatsApp hast oder Instagram oder so.
Ich habe noch nie eine Anfrage dafür bekommen, ob ich irgendetwas, irgendwo auch nur...
Aber du bist Influencer.
Natürlich.
Weil du hast den Podcast und der wird beworben.
Ich bin ein kochendes Tempotaschentuch. Ich bin einflussreich,
also du bist subtiler. Ein Wodka-OB im Arsch von diversen Leuten.
Ich habe noch keine einzige Anfrage von gar nichts bekommen.
Ja, da warten wir ab. Jetzt kommen bestimmt die ein oder anderen.
Ich würde gerne Anfragen für Papuccini vielleicht.
Unter anderem von Zwergwiese, OB wird sich melden.
Wenn sie aushalten, dass ich einen gewissen Humor damit reinbringe. Ja. So, und ich würde, ach, ein schönes Dating-Format. Und der Hauptgewinn ist einfach so Lebensvorrat an Papuccini.
Lass uns doch den Podcast mit einem Aufruf beenden, ja, den ich wirklich ernst meine, weil es würde mich wirklich jetzt mal interessieren, wer sich meldet. Der offizielle Aufruf an Firmen jeglicher Art und Couleur, die sagen, auch Privatpersonen, die sagen, Herr Melzer, möchten Sie bitte gerne für uns Werbung auf Ihrem Instagram-Kanal machen, viele Gastro.
Ich habe das neulich gesehen.
Mal gucken, was da kommt.
Ich habe das neulich, toll. Also oder? Bin ich sofort dabei, weil ich habe gedacht, wie schmerzbefreit kann man sein?
Nee, aber sei nicht sofort dabei.
Doch, sofort.
Oh, ich habe jetzt irgendwas hier nass gemacht.
Ich habe nämlich neulich, ich habe gehört, dass Dieter Bohlen jetzt auch was macht.
Naja, auch ist gut, schon lange.
Und er scheint ziemlich erfolgreich
und
zu sein.
Wie?
Und einer meiner Freunde, wir saßen auf der Autofahrt irgendwie, da wo ich übrigens auch die Erdbeermilch getrunken habe, hat er mir was gezeigt vom Dieter Bohlen, wie er da was macht. Und wie
Tagesschau.
Hemmungslos und schmerzbefreit, der sich verhurt für Werbung.
Ach so, ja gut.
Da habe ich gedacht, ach so, Respekt. Und da habe ich gedacht, na gut. Also wenn da jetzt ein Unternehmen da ist und so, und wie gesagt, ich bin bereit für bestimmte Dinge was zu machen.
Wir haben den Aufruf gestartet, ich bin wirklich gespannt, wer da was da kommt, und da wird was kommen. Ja, hier kommt schon die Feuerwehr.
Es war mir eine Freude. Weißt du, was ich noch nicht gefragt habe und was ich wirklich nicht weiß, und ich schäme mich dafür. Wie ist dein Nachname?
Agnoli.
Das kann ich mir nicht merken.
Es ist aber auch gar kein Problem.
Nein, aber jetzt kann ich es mir merken, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, wie heißt du denn nochmal mit Nachnamen, wie heißt du denn? Ist das jetzt unverschämt, wenn man das sagt?
Nee, aber absolut, es steht ja auf deinem Vorbereitungssheet. Nicht.
Ist das Ding ist, ich merke mir keine Namen. Also ich bin auch ganz, ganz schlecht und deswegen finde ich das absolut überhaupt nicht schlimm.
Wollen wir uns begrüßen mit einem einfachen Hey Du und verabschieden mit einem Hey Du, hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
Ja, ich habe aber keine kulinarische Gastfrage gestellt.
Hey, du
hast du eine? Hast du eine?
Raus damit.
Ja, tatsächlich habe ich eine.
Bitte.
Ja, weil ich bin jemand, der sehr gerne asiatisch isst. Und ich bin jemand, der Essen liebt, aber nicht gerne kocht. Und deswegen, wenn ich zu einem Asiaten gehe und viel Essen bestelle und viele verschiedene Sachen, passiert das immer sehr schnell. Und deswegen interessiert mich, also mir schmeckt es sehr gut, aber bedeutet Essen, das hochwertig ist und gut ist, dass es eigentlich eine längere Zeit braucht in der Verarbeitung und bis es fertig ist, weil man ja, auch wenn man in einem guten Restaurant ist, dann sagt man ja immer, ja, das dauert dann ein bisschen länger und dann so und dann bestellen sie erstmal dies und das und jenes und eine Vorspeise oder so. Also bedeutet das, wenn ich gutes, hochwertiges Essen esse, dass es an sich in der Zubereitung immer länger braucht als Essen, was schlecht ist, sprich Fast Food.
Nein. Also kurz beantwortet, nein. Lang beantwortet ist totaler Bullshit. Essen, was in großen Portionierungen stattfindet, Steak, Rinderfilet etc., was eine Zubereitungszeit benötigt, das dauert ein bisschen. Aber generell ein gutes, wir nennen es Mise en Place kochen, geht innerhalb von Minuten raus. Also selbst egal, bei wem du essen gehst. Ob du jetzt bei einem Tim Raue, Tim Melzer, Christian Lohse etc. Es gibt Dinge, die werden dann erst angeschoben, wenn du sie bestellst. Aber der Großteil der Gerichte ist vorbereitet. Mhm. Und jetzt hast du nur ein ganz normales Schicktempo. Das heißt, ich gehe zum Beispiel immer zum asiatischen Imbiss und bestell da mein übliches Ding. Ich habe meistens so einen süß-sauer Aspekt dahinter. Gerne die Ente, gerne was Scharfes, gerne was Suppiges und gerne was Snackiges. So, geh nach Hause und habe noch nicht mal das ausgegeben, was vielleicht sonst bei uns ein zweiköpfiger Tisch mit einem einfachen Gericht ausgeben hat. Also ich bin da relativ schnell. Also Tempo hat damit gar nichts zu tun. Null, nada, niente. Das Einzige, was nicht gut ist, wenn Essen schon in die Hand genommen wird, während du noch die Bestellung aufgibst. Soll heißen, Fastfood-Ketten, wo du den Burger, die gewissen aus der Warmhaltebox. Mhm. Da lässt die Qualität nach. Aber ganz ehrlich, nein. Also ich kann dir, geh zum Hänsler irgendwie, da kann ein Stück rohes Fisch, schneidest du einfach locker auf, packst auf den Teller, machst du Soße drüber, ein bisschen was Krustiges. Mhm. Wie lange brauchst du dafür? 1,5 Minuten. Mhm. Aber du willst das Ganze ja zelebrieren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also du willst ja das Ganze, also nein, das ist kein Qualitätskriterium, gar nicht. Es gibt so viel gutes Fastfood im Leben. Also manchmal auch so besser ist als das Essen, auf das du lange wartest. Mhm. Und wenn du lange wartest,
gutes Fastfood,
hat es manchmal eher was damit zu tun, dass gerade irgendwas schief läuft. Ines, es war mir eine Freude.
Dito.
Ich muss Pipi machen.
Ich auch.
Das ist gut. Ja. Wunderbares Schlusswort.
Ja. Ja. Nach dem Kackefressen.
Nach dem Antrikot.
Es war sehr, sehr fein.
Ja, Dito.
Ich gehe jetzt erstmal zu Papuccini.
Papuccini ist Papuccini. Super.
Ja. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Und somit ist auch nach Ende des Podcasts immer noch Interaktion gefragt. Und zwar von euch auf nachschlag@fiete-gastro.de oder eine DM, Direct Message, an unser Instagram-Account Fiete Gastro. Und ganz oldschool haben wir auch noch fiete-gastro.de, eine eigene Seite, wo ihr auch alle Podcasts nochmal nachhören könnt. Ciao.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.